have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir diese Woche zweimal einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und ihr sitzt jetzt vielleicht vor euren Endgeräten, habt die neue Double Step Back Folge rein flattern sehen oder hattet es noch im Kopf, nachdem wir es am Donnerstag angekündigt haben, und denkt euch, was? Zweite Folge Double Step Back diese Woche? Ja, Playoffs, Baby. Wir dachten uns, wir holen ein paar eurer Fragen ein und beantworten diese in einer kleinen, aber hoffentlich feinen Mailback-Episode. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und der Name meines verehrten, geschätzten Kollegen, der eventuell ein bisschen Seelsorge braucht nach dem Lakers-Wolves-Spiel heute Nacht, ist natürlich Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir heute Nacht einen Wecker gestellt, beziehungsweise zwei Wecker, auf eine Stunde nach Spielbeginn. Dann kann ich nämlich immer bis zur Halbzeitpause die ganzen Unterbrechungen durchskippen.
Aha,
und gönne mir dafür noch eine Stunde mehr Schlaf. Richtiger Geheimtipp, auf den ich auch erst viel zu spät gekommen bin, für alle Vorschlafer. Und dann habe ich das Spiel geguckt, habe meinen Laptop zugeklappt und habe geschlafen wie ein Baby bis genau jetzt, gerade vor 10 Minuten. Also es ist alles in Ordnung. Es ist alles
alright.
Gut. Ich weiß gar nicht, reden wir über die Lakers heute? Ich glaube nicht, wir reden kurz über Luka.
Nee, ich meine nicht.
Uff.
Ja, wir haben,
naja.
Das wird hart für dich. Ja, deswegen dachte ich mir, vielleicht kannst du jetzt am Anfang noch, naja, wir haben eine Frage zum Westen generell. Vielleicht werden sie da einmal kurz erwähnt. Mhm. Aber sonst nicht, nee.
Dann vielleicht ganz kurz ein paar Worte. Es ist alles in Ordnung. Ich bleib bei Lakers in 6. Das sieht natürlich jetzt schwierig aus, weil man die letzten drei Spiele gewinnen muss. Aber das war ein sehr, sehr gewinnbares Spiel, was auch wieder eher die Lakers verloren haben, als die Wolves gewonnen haben, bei aller Liebe. Großen Respekt vor der Wolves-Leistung. Und sie haben einige Adjustments gemacht, gerade am offensiven Ende gegen die Lakers-Help-Defense. Aber das war ein Spiel, in dem Luka, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast oder ob du irgendwas davon schon mitbekommen hast, in dem Luka halt gar nicht aussah wie Luka aufgrund einer Krankheit und gesundheitlichen Problemen, hat sich wohl übergeben, 24 Stunden lang vor diesem Spiel nicht richtig geschlafen. Das hat man ihm auch deutlich angemerkt. Ein gesunder Luka, der hoffentlich dann auch wieder sein wird in 2 Tagen. Er wird dann halt nicht so ein Spiel machen. Klar kann man auf der anderen Seite sagen, ob LeBron nochmal so ein Spiel macht, aber da ist, glaube ich, für die Lakers wichtiger, dass Luka aufdreht. Deswegen, alles in allem, natürlich sehr ärgerlich und unnötig und sagt auch viel über das Team an sich aus, dass man halt einfach auch jetzt nicht so besonders gut ist. Und darüber werden wir dann vielleicht noch reden bei der einen Frage. Aber im Großen und Ganzen auf die Serie bezogen, mache ich mir jetzt nach wie vor keine super großen Sorgen. Auch wenn natürlich ein 2-1 Rückstand mit einem Spiel 4 auswärts vor der Nase jetzt nicht die allerbeste Ausgangssituation ist und besonders optimistisch macht. Aber im Großen und Ganzen, Seelsorge brauche ich da jetzt auf gar keinen Fall.
Alles klar, das freut mich. Ich habe die Extended Highlights gesehen heute Morgen, habe sie mir noch kurz reingezogen. Ich habe von Celtics Magics tatsächlich leider noch nichts gesehen, was ein bisschen ungünstig ist, da wir eine Frage zu den Magic mit drin haben, die jetzt aber dann plötzlich Spiel 3 gewinnen konnten vor heimischer Kulisse. Aber ich denke, das kriegen wir auch so einigermaßen hin. Franz Wagner, super Spiel gehabt heute Nacht.
Na klar, nachdem ich gestern ein negatives Video über ihn gemacht habe. Beziehungsweise, was heißt negatives Video? Es wird sehr wahrscheinlich als negatives Video ausgelegt. Es war eigentlich ein super positives Video, weil ich gesagt habe, Digga, bis auf den Wurf 10 von 10 Spieler.
Mhm.
Und dieser Wurf hält ihn davon ab, All-NBA zu werden, was ja eigentlich eine coole Sache ist, wenn du überhaupt ein Ceiling von All-NBA-Spieler hast. Aber es freut mich natürlich sehr, dass er heute Nacht besser gespielt hat, aber auch dazu natürlich mehr, wenn es dann soweit ist.
Und wir haben eine Frage zu Giannis, der doch im Sommer unbedingt einen Trade fordern sollte, nachdem ich am Donnerstag einen ziemlichen Rant abgelassen habe, oder wir beide im Prinzip einen Rant abgelassen haben. Und natürlich gewinnen die Bucks heute Nacht ebenso Spiel 3, das erste vor heimischer Kulisse. Aber hey, so ist das NBA-Content-Creator-Leben. Du musst damit rechnen, dass wenn du irgendwas in den Äther hinausballerst, dass das eventuell 24 Stunden später irrelevant gewesen sein könnte. Ich möchte einmal ganz kurz den Hut ziehen für Anthony Edwards, der, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also zumindest die Highlights, die ich gesehen habe, wie er im vierten Viertel dann übernommen hat und dieses Monster-LeBron-Game entgegengesteuert hat. Das war schon Das war ziemlich gut. Das war etwas auch in der Art und Weise mit Pull-Up-Dreier in seinem Repertoire. Das hätten wir letztes Jahr von Anthony Edwards in den Playoffs so noch nicht sehen können, glaube ich. Und das. Na,
er hatte schon gerade in der Suns-Serie regelmäßig auch gerade durch Pull-Up-Dreier das Spiel auch an sich gerissen. Was ich eher finde, ohne dir jetzt natürlich reingrätschen und widersprechen zu wollen, weil ich dir grundsätzlich total recht gebe, was ich finde, wir letztes Jahr nicht so von ihm gesehen hätten, ist, sind die Pässe. Und das Sezieren einer Defense, die dich dann aggressiv trappt und doppelt bis zur Mittellinie, das sind die Improvements, die ich jetzt gerade von Playoff zu Playoff in ihm gesehen habe. Klar, der Jumper und vor allem auch der konstantere Jumper, gerade auch auf die gesamte Saison gesehen, ist für ihn natürlich der absolute Gamechanger. Und dass er jetzt auf einmal sich entschieden hat, in den letzten Monaten zum vielleicht Top 3 Pull-Up-Dreierwerfer der NBA zu werden, ist natürlich, ändert natürlich absolut alles. Und das hat sich jetzt auch wieder so angedeutet. Aber dass er so richtig heiß gelaufen ist, phasenweise und durch Stepbacks und Pull-Ups. Ich kann mich an diese ganzen Szenen über Kevin Durant erinnern. Letzte Saison in der ersten Runde, gerade zu Beginn der Serie da vor heimischer Kulisse. Aber gerade dieses Passing aus Double Teams raus, gegen High Hedges, gegen Traps, überraschend. Da hat er mir jetzt gerade in diesem Spiel sehr gut gefallen, weil das hat nicht mehr funktioniert für die Lakers.
Ja, absolut. Ich bin super gespannt auf dieses Spiel am Sonntagabend. Das wird großes Kino. Ja. LeBron und die Lakers mit dem Rücken zur Wand, also ein 1-3 dann aufzuholen gegen dieses Timberwolves-Team, das wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer. Ich will nicht so weit gehen und sagen, must win. Ich denke, du hast schon noch die Chance, gerade weil du dann auch Game 7 zu Hause hättest. Aber ich glaube nicht, dass diese Timberwolves gegen die Lakers, die ja, wie wir jetzt die letzten Wochen immer wieder gesagt haben, halt auch nicht so wahnsinnig stark sind. Die sind jetzt kein Überteam mit Löchern. Ich glaube nicht, dass die Timberwolves 3 in Folge verlieren gegen das Lakers-Team. Natürlich, wie gesagt, ich möchte es nicht ausschließen, aber das ist schon relativ nah dran an Must-Win am Sonntagabend aus Lakers Sicht.
Safe. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, unabhängig jetzt vom Spielresultat jetzt in Spiel 3 auf dieses Spiel 4, 21.30 Uhr. Zur besten Sendezeit. Ist natürlich für uns geil. Für Luca wäre es sicherlich besser, wenn das ein ganz reguläres Abendspiel erst wäre. Für noch ein bisschen mehr Generationszeit. Ich hoffe mal, dass das jetzt nichts ist, was ihn auch die nächsten beiden Tage außer Gefecht setzt, weil am Ende des Tages Verletzungen und gesundheitliche Probleme, das gehört dazu. Das sind alles nur Menschen. Auch darüber werden wir jetzt noch reden in dieser Folge. Aber wenn mein Team schon verliert, dann halt mit voller Besetzung. Und jetzt nicht aufgrund von sowas. Aber manchmal kann man sich das halt nicht aussuchen. Und das ist ja was, womit viele Teams zu kämpfen haben aktuell und auch in der Vergangenheit zu kämpfen hatten. Aber ich spiele auch am liebsten, was heißt ich spiele ja nicht selber, aber ich möchte auch gewinnen, also dass mein Team, mein Lieblingsteam gewinnt gegen einen Gegner mit voller Besetzung. Das heißt, das ist eine kleine Einbahnstraße. Aber mal gucken, was da jetzt so passiert die nächsten beiden Tage. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf morgen Abend.
Oh yes. Und ich freue mich sehr auf die heutige Mailbag-Folge. Jetzt haben wir dann doch ein paar Minuten mit den Lakers und Wolves verbracht. Aber ich denke gerade in Anbetracht des Spiels morgen Abend für uns Deutsche hier zur besten Sendezeit, ist das in Ordnung. Wollen wir einfach reinstarten mit den Fragen für heute.
Let's go.
Die erste kommt von Luca, eine von zwei Fragen, die Luca gestellt hat. Wir bleiben im Westen. Ist OKC wirklich so gut oder brauchen sie noch ein, zwei Jahre?
Sehr gute Frage. Lässt sich jetzt nicht, glaube ich, mit einer Antwort beantworten. Ich würde sagen, sind sie gut genug, um dieses Jahr Meister zu werden? Ja, sind sie auch jetzt schon. Ist das langfristig die beste Version, die wir von diesem OKC-Team sehen? Nein, es könnte allerdings sein, dass es trotzdem dieses Jahr schon reicht. Also ich glaube, sie sind so gut, auch wenn sie noch lange nicht ihr Ceiling als Team erreicht haben. Dafür ist der Kern noch zu jung und zu unerfahren und wird auch einfach noch besser in den nächsten Jahren. SGA und vor allem halt J-Dub. Und Bruder, ich will gar nicht wissen, wie Chet Holmgren nächstes Jahr nach einer vollen Offseason, in der er an seinem Game arbeiten kann, aussehen wird. Das wird dann nochmal ein wenig unfairer. Ironischerweise letztes Jahr noch zu einem Kumpel gesagt, Gott sei Dank hat Dallas diese Serie gewonnen gegen OKC in Runde 2, weil das war so wahrscheinlich somit das letzte Jahr, in dem man OKC im Westen noch schlägt. Und jetzt ein Jahr später, habe ich jetzt neulich erst dran gedacht, jetzt ein Jahr später sind wir halt so weit, dass OKC wirklich schon so gut ist. Defensiv brillant, das hat die bisherige Serie gegen die Grizzlies gezeigt. Nicht unverwundbar, Hätte sich Morant nicht verletzt, hätte, dann könnte es jetzt gut und gerne 2-1 stehen in dieser Serie. Aber trotzdem mega Props, 29 Punkte Rückstand aufgeholt, vor allem über die Defense gekommen. Da haben Spieler bisher dieses Team gecarried am offensiven Ende, die nicht wahrscheinlich jetzt MVP werden in den nächsten Tagen. SGA noch nicht so richtig in Form und trotzdem ist man noch offensiv da, weil dann halt Chet Holmgren 23 Punkte in der zweiten Hälfte macht in Spiel 3, weil dann J-Dub so ziemlich der beste offensive Spieler in jedem dieser drei Spiele bisher war und man sich auf ihn verlassen kann, weil der Dreier trotzdem fällt, weil Rollenspieler wirklich auch gute Plays am laufenden Band machen, weil Hartenstein da ist. Das heißt, selbst wenn SGA nicht in dieser Überform spielt, sondern noch struggelt, gewinnt dieses Team Spiele und sie gewinnen halt nicht nur Spiele, weil der Gegner nicht mithalten kann, sondern weil sie halt selber richtig, richtig gut sind und gerade defensiv ist das halt schon ziemlich, ziemlich absurd. Sie brauchen noch 1-2 Jahre, um der große Top-Favorit auf den Titel zu sein, aber sie sind wirklich schon so gut, dass sie dieses Jahr wahrscheinlich durch den Westen marschieren und womöglich sogar NBA-Champion werden.
Ich glaube auch, dass die Defense jetzt schon wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. Und in der Offense, das ist auch ein Teil einer Frage, die wir nachher noch kriegen werden, generell zum Westen. Da hat der Fragensteller, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, Leonard, zu seiner Frage kommen wir nachher noch, hat da aber schon an, also dass bei OKC weiterhin das Fragezeichen nach dem zweiten Star in der Offense besteht, finde ich, dass das noch besteht. Und wir sprechen in diesem Podcast immer wieder darüber, dass man Sachverhalte in mehrere Richtungen auslegen kann und dass jede Medaille so zwei Seiten hat, so nach dem Motto. Ist das etwas, das dich optimistisch stimmt, dass die Thunder jetzt 3-0 führen gegen ein zugegebenermaßen nicht sonderlich konkurrenzfähiges Grizzlies-Team? Obwohl Shai Gilgeous-Alexander in diesen drei Spielen 24 Punkte bei 35% aus dem Feld auflegt? Oder ist das etwas, das dich eher pessimistisch stimmt für die weiteren Runden, wenn es dann gegen den Gewinner dieser Clippers-Nuggets-Serie geht, beispielsweise in der zweiten Runde? Und aktuell sieht das eher so aus, als wären das die Clippers. Und aktuell sehen die Clippers aus wie ein richtig, richtig gutes Team. Ist das eher etwas, bei dem du dann Sorgen machst, dass wir vielleicht einen Jay sehen, der nicht das Level replizieren kann aus der Regular Season? Ich bin noch nicht so weit. Ich mache mir keine so großen Sorgen. Ich denke, Jay wird noch große Spiele haben in diesen Playoffs. Aber aus Fansicht, wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch rangehen würde, würde ich mich schon fragen, hey, gegen diese Grizzlies? Ja, noch nicht das, was wir von unserem SGA, von unserem MVP-Favoriten gewohnt sind. Man kann es in beide Richtungen irgendwie interpretieren, denke ich.
Ja, mich würde es eher optimistisch machen, weil das ja, wie gesagt, auch zeigt, dass das Team um mich herum fähig genug ist. Ich würde da jetzt nach 3 Spielen noch nicht überreagieren. Muss ich halt auch erst gewöhnen, so ein bisschen an dieses andere Level, an das andere Officiating, da sind viele super machbare Würfe bisher nicht im Ziel gelandet, die normalerweise auch reingehen. Von daher denke ich mal, dass dann spätestens auch ab Runde 2 SGA da ist, zumal er halt letztes Jahr in den Playoffs schon sehr überzeugt hat und jemand ist, der sein Game nochmal auf ein anderes Level heben kann, wenn der Moment gekommen ist, um das zu tun. Von daher mache ich mir da jetzt keine allzu großen Sorgen, dass er nicht auf Jokic, Giannis, Fitter, Luka oder Playoff Prime Kawhi Level ist. Das wissen wir und das zu erwarten wäre unfair, weil er halt einfach nicht so gut ist bei aller Liebe. Aber er ist halt deutlich, deutlich besser und ich denke, wir dürfen deutlich, deutlich Besseres auch von ihm erwarten als das, was wir bisher in diesen 3 Spielen gesehen haben. Luca hatte noch eine zweite Frage und zwar, könnte Detroit es schaffen, in die zweite Runde zu kommen? Auch über Detroit und die Knicks haben wir in der letzten Folge ein wenig geredet, da hatten wir beide Overreactions zu. Was ist deine Meinung? Stand jetzt, die Pistons liegen 2-1 hinten, das war ein echter Krimi in Spiel 3, Spiel 4 hat man nochmal vor heimischer Kulisse. Können sie es schaffen, die Knicks zu bezwingen und 3 der nächsten 4 Spiele für sich zu entscheiden?
Wie du gesagt hast, wir haben am Donnerstag drüber gesprochen, deswegen jetzt vielleicht nicht allzu sehr in die Tiefe. Ich denke auf jeden Fall, dass sie es schaffen können. Ich habe Knicks in 6 getippt gehabt, also ich war schon davon ausgegangen, dass das jetzt keine komplette Abreibung wird von dem Team, das sicherlich zu Recht auch favorisiert war und immer noch ist. Aber ich habe jetzt im Laufe dieser ersten drei Spiele, und das habe ich am Donnerstag schon ausgeführt, vieles gesehen von den Pistons, das mich positiv überrascht hat irgendwo ein bisschen und optimistischer stimmt. Und ich habe vieles gesehen von den Knicks, das mich sehr pessimistisch stimmt. Und deswegen, wenn ich sowieso schon von einer 6-Spiele-Serie ausgegangen bin und jetzt von der einen Seite eher begeistert bin und von der anderen Seite eher enttäuscht bin, natürlich, ich bin der Meinung, die Pistons können das schaffen. Das ist das zweite Spiel 4 am Sonntagabend, 19 Uhr, auf das ich mich extrem freue. Aber, das muss man ganz klar sagen, es ist mehr oder weniger do or die. Also wenn sie jetzt mit 1-3 in Rückstand geraten und dann nach New York müssen, dann glaube ich nicht, dass sie das noch packen werden. Da fehlt dem Team einfach die Feuerkraft. Aber wenn sie jetzt dieses Spiel 4 gewinnen und es geht mit 2-2 alles in der Reihe zurück in den Madison Square Garden und du hast auf jeden Fall nochmal ein Spiel 6 zu Hause, dann denke ich schon, dass sie da eine ganz gute Chance haben. Klar, die Knicks führen aktuell und sind immer noch sicherlich favorisiert, wenn auch leicht, aber dass die Pistons das schaffen können, das steht für mich außer Frage, aber es wird sich zeigen am Sonntagabend.
Die Knicks haben ein paar gute Adjustments gemacht in Spiel 3 zu meiner großen Überraschung. Wir hatten ihre Offense, speziell ihre Offense, stark kritisiert nach den ersten beiden Spielen. Und Tom Thibodeau hat zusammen mit seinem Staff und natürlich dann entsprechend auch zusammen mit seinen Spielern da richtig gute Adjustments gemacht. Brunson hatte deutlich weniger Usage, war deutlich weniger balldominant als noch zu Beginn der Serie. Dafür Karl Anthony Towns deutlich, deutlich mehr involviert. Die Pistons hatten wieder den Plan, Flügelspieler an ihn ranzustellen, wie Tobias Harris beispielsweise. Und was die Knicks dann immer wieder gemacht haben, High Pick and Roll zu laufen, wo dann natürlich Flügelspieler basically nur switchen können. Und jetzt, also Tobias Harris ist halt kein Drop Defense Big und jetzt auch natürlich kein besonders guter Hedge Guy und dann kannst du halt irgendwo nur es switchen, was den Knicks dann Matchups gibt, die sie sich dann irgendwo frei ausruhen können. Man hat in dieser Serie zu Beginn immer wieder einen Trend gesehen, der sich in der Regular Season abgezeichnet hat, irgendwelche Big Men verteidigen halt Josh Hart, also hat man Josh Hart genommen und als Ballhändler in irgendwelchen Elbow Delay Actions eingesetzt, die jenen Big Man halt vom Korb wegziehen und dann hast du halt Towns und Brunson, die irgendwelche Off-Ball-Screens laufen und dann an den Ball kommen, während halt der Big Man vom Korb weggezogen wurde, der Pistons. Also auch das eine deutlich bessere Methode als Towns und Hart, die beide mismatchmäßig verteidigt werden von den Matchups, einfach nur in die linke und rechte Ecke zu stellen. Und dann kann ja von ihnen weggeholfen werden, beziehungsweise schauen sie halt dann einfach nur zu. Generell mehr Movement in der Offense gewesen. Man hat das genommen, was die Pistons defensiv gut gemacht haben in den ersten beiden Games und hat, so wie du das in den Playoffs machen musst und solltest, das umgedreht und zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt. Und das ist für mich genau das, was Playoff-Basketball ausmacht. Dein Gegner findet Mittel und Wege defensiv, um deine Offense zu stoppen, um dich offensiv vor Probleme zu setzen. Und du weißt, sie werden an dieser Taktik nichts ändern, weil sie funktioniert. Also nimmst du dieses Wissen und diese Erfahrung und legst sie dir zu deinem eigenen Vorteil aus. Und das ist genau das, was die Knicks gemacht haben. Und jetzt geht dieses Schachspiel weiter. Jetzt müssen die Pistons Mittel und Wege finden, um Towns wieder zu einem Non-Faktor zu machen, um Hart wieder mehr als Non-Shooter zu treaten, um Ananobi und vor allem Bridges, der auch ein richtig gutes Spiel 3 gemacht hat, ein wenig ja zu stoppen. Auf der anderen Seite die Knicks einen guten Job gemacht, Brunson besser zu verstecken, Towns mehr in Korbnähe zu behalten in Spiel 3. Also kleine Dinge, die halt geholfen haben. Es war trotzdem mega knapp und ich denke, es wird auch mega knapp bleiben, aber ich bleib auch bei dem, was ich in unserer letzten Folge gesagt habe, die Knicks sind irgendwo am Arsch, weil sie sind halt kein besonders gutes Team, leider, aber gegen die Pistons wird es halt sehr wahrscheinlich trotzdem reichen. Dennoch, natürlich, Detroit kann es schaffen, in die zweite Runde einzuziehen. Man kann Spiel 4 vor heimischer Kulisse gewinnen, geht mit einem 2-2 in den Garden, wo man ja auch schon ein Spiel gewonnen hat. Und dann hast du halt Spiel 6 vor heimischer Kulisse. Du kannst auch in dem Spiel 7 auswärts noch was reißen mit einem Spieler wie Cade Cunningham. Also das ist wirklich eine mega umkämpfte Serie mit dem Vorteil für New York. Aber wenn die Frage halt so formuliert ist, könnte Detroit es schaffen? Auf jeden Fall. Glaube ich es? Nein, du glaubst es auch nicht. Aber ausgeschlossen ist hier auf gar keinen Fall irgendetwas.
Und man muss auch dazu sagen, ich möchte da jetzt nicht in irgendwelche Verschwörungstheorien Theorien abrutschen, aber ich denke, die These lässt sich schon aufstellen historisch, dass in solchen potenziellen vorentscheidenden Spielen die Pfeife dann doch manchmal ein bisschen in andere Richtungen geht. Und das liegt, glaube ich, gerade hier auf der Hand, weil ich das Gefühl hatte, dass vor allem Jalen Brunson in diesen ersten drei Spielen durchaus einige Pfiffe bekommen hat und Fouls ziehen konnte, die vielleicht nicht so unbedingt. Das ist der Kontrast und vielleicht die gute Überleitung gleich
das
zu den nächsten
Fragen. Das wäre die bessere Frage.
Fragen.
Nicht ist Warriors versus Rockets noch Basketball, sondern ist das, was Jalen Brunson die Hälfte der Zeit macht, noch Basketball.
Ja, genau. Also das ist zum Teil, ist mir das schon deutlich zu viel. Und wenn jetzt vielleicht eine Officiating Crew zu Spiel 4 nach Detroit anreist, die die Pfeife dann vielleicht ab und zu mal stumm lässt und von diesen vielen Situationen gegen Brunson die ein oder andere ungeahndet lässt, was ich begrüßen würde. Und auf der anderen Seite vielleicht Kate ein paar Pfiffe mehr bekommt, dann ist das eventuell auch ein kleiner Vorteil für die Pistons in diesem vierten Spiel.
Machen wir weiter.
Du hast die Frage gerade schon angeteasert von Benedikt. Ist Warriors versus Rockets noch Basketball? Und wir haben noch zwei weitere Fragen rund um diese Serie bekommen. Tim, glaubt ihr, dass die Warriors eine realistische Chance haben, die Finals zu gewinnen? Und Vince, Meinung zu Dylan Brooks, die habe ich jetzt hier auch noch mit reingenommen, weil ich mir dachte, das passt ganz gut rein. Ja, ist das noch Basketball? Wollen wir mit dem Officiating anfangen? Beziehungsweise was sind denn generell so deine aktuellen Gedanken zu der jetzt gerade ausgeglichenen Serie 1:1 heute Nacht? Wird das dritte Spiel in Houston stattfinden.
Du weißt, ich bin kein großer Fan, über das Officiating zu reden. Ich persönlich habe noch nie irgendwie eine Schiedsrichterleistung oder einen einzelnen Pfiff oder auch mehrere Pfiffe verantwortlich gemacht für den Ausgang von Spielen. Und damit werde ich jetzt nicht anfangen. Es ist natürlich super beschissen, wenn solche Plays dazu führen, dass sich Spieler verletzen, wie jetzt in Jimmy Butlers Fall mit A Man Thompson. Das ist natürlich immer eine super bittere Sache, aber da gehört halt auch viel Pech dazu. Ich würde jetzt mal niemandem unterstellen, keinem NBA-Spieler, dass er einen anderen NBA-Spieler bewusst und gewollt irgendwie verletzt und hier irgendwie, keine Ahnung, geplant irgendwelche Verletzungen zuführen will. Ich will auch nicht darüber reden, dass Warrior-Fans sich jetzt hier richtig beschweren und als Opfer darstellen, wenn sie die letzten 10 Jahre das ganz cool fanden, was Draymond Green Abend für Abend gemacht hat. Das ist auch ein Thema, was wir gar nicht erst aufmachen wollen. In meinen Augen ist es noch Basketball, weil ich versuche, sowas auszublenden, solche Situationen. Ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich bin Freund von der Serie bisher aus einer taktischen Sicht, was beide Coaches da machen, gerade am defensiven Ende, solche Defensivschlachten, die du in der modernen NBA kaum noch bekommst, wie die Rockets umherfliegen und den Warriors das Leben schwer machen. Immer wieder auch eine Zone mit einbauen, auch verschiedene Arten von Zone-Defense, die sich dann innerhalb von einem Angriff umherformen, wie dann die Warriors mit Steve Kerr, der ja auch ein taktisches Genie ist, da um die Ecke kommen, das dann zu schlagen, selber auch defensiv einen hervorragenden Job machen. Aus dieser Perspektive finde ich das eine sehr, sehr unterhaltsame Serie bisher, aber ich verstehe natürlich auch, dass dann solche einzelnen Situationen das Ganze dann so ein bisschen überschatten. Was sagst du denn? Was ist denn deine Meinung zu der ganzen Nummer?
Ich finde es schon extrem. Ich bin im Grunde bei dir und sage, und ich finde es auch nicht zu krass in eine Richtung irgendwie parteiisch. Ich finde, auf beiden Seiten werden da viele Dinge durchgelassen, die in anderen Serien, in anderen Spielen und vor allem natürlich in der Regular Season. Und ich finde, das darf halt nicht so ganz Sinn der Sache sein. Ich finde das eine gute Sache, dass sich die Intensität erhöht in den Playoffs, dass man diese These, es ist eine andere Sportart in den Playoffs und so weiter, das, bis zu einem gewissen Punkt ist das auch absolut fein und absolut erwünscht. Ich finde es in dem Fall zu extrem. Ich finde, es darf nicht sein, dass eine so andere Linie gefahren wird von den Refs im Vergleich zur Regular Season und wir dann von den Spielern erwarten, dass sie sich darauf einzustellen haben. Und das hilft natürlich Teams wie den Rockets und Warriors, die sehr defensiv geprägt sind, die sehr physisch spielen. Ich war einige Szenen dabei, in denen Steph Curry einfach so von hinten umklammert wird und zu Boden gerissen wird und es halt keine Pfeife gab. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, es ist vielleicht tendenziell ein bisschen mehr zugunsten der Rockets, was auch sicherlich ein kleiner Faktor war, dass sie eines der beiden Spiele in San Francisco klauen konnten. Aber das war ein Spiel, in dem Jimmy Butler sich verletzt hat früh in der Partie. Was jetzt natürlich, wenn wir gleich zur nächsten Frage von Tim kommen und generell über die Warriors sprechen, ein großer, großer Sorgenpunkt ist aktuell. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier hinstellen könnte und sagen könnte, die Rockets haben nur deshalb ein Spiel klauen können, weil sie so viel Glück mit den Schiedsrichtern hatten. Das war definitiv auch nicht der Fall. Aber ich würde mir wünschen, dass das wieder ein bisschen mehr regressiert in Richtung normaler Basketball.
Absolut.
Ja, die Warriors, ich denke, wir waren uns einig vor dem Playoff-Run, dass sie durchaus sicherlich Underdog gewesen wären in einer potenziellen OKC-Serie. Vielleicht auch Underdog gegen die Clippers, wenn die aktuell so spielen. Vielleicht hätte man zu wenige Antworten auf Nikola Jokic gehabt. Natürlich gab es da Punkte, die man sich fragen konnte. Aber eine realistische Chance, die Finals zu gewinnen, ja, warum nicht? Auch wenn das eine kleine Chance gewesen wäre, aber so wie sie drauf waren die letzten Wochen mit der Defense, mit Steph und mit Jimmy Butler, jetzt habe ich große Zweifel, ob sie aus dieser Rockets-Serie lebend rauskommen, in Abwesenheit von Jimmy Butler. Er hat wohl eine schlimme Verletzung vermieden, das ist schon mal die erste gute Nachricht. Er gilt als Day-to-Day, ich glaube trotzdem, wurde er schon rausgenommen für dieses dritte Spiel heute Nacht? Also das würde mich sehr überraschen, wenn er heute Nacht dann doch wieder am Start ist.
Ich glaube nicht, dass er schon rausgenommen wurde, aber Shams meinte irgendwie in serious jeopardy, was ja schon mal eher schlecht klingt.
Also er hat eine Pelvis und Deep Gluteal Muscle, also Popo-Muskel quasi. Ja, das ist nicht gut. Und ich denke, ohne Jimmy Butler werden die Warriors große, große Probleme haben, überhaupt diese Serie gegen Houston zu gewinnen. Ganz zu schweigen von potenziellen weiteren Serien, sollte er jetzt tatsächlich länger raus sein. Ich würde schätzen, dass er jetzt Spiel 3 verpasst, dass er, wenn es dumm läuft, dann auch noch Spiel 4 verpasst, aber dass er dann langsam wieder zurückkommt, dann wird halt die große Frage sein, wie angeschlagen ist er. Aber selbst jetzt 2 Spiele gegen die Rockets ohne Jimmy Butler, ich glaube, da kann es dann schnell passieren, dass du 3-1 hinten liegst.
Ja, zumal die Minuten, in denen Steph dann auf der Bank saß und Jimmy Butler nicht auf dem Parkett stand, halt wirklich katastrophal aussahen für die Warriors in diesem zweiten Spiel. Also das war kein Team oder keine Aufstellung, keine Kombination von Spielern, die in den Playoffs so zusammen auf dem Parkett stehen sollte. Da fehlt dann jegliche Art von offensiver Shot Creation, von Ballhandling, von Passing, wenn dann auf einmal Pachimski oder Moody, weiß auch nicht, irgendwie was machen sollen, wenn Draymond dann zu einer primären offensiven Option zwangsweise wird. Also ich finde, wir wollen nicht überreagieren, weil es auch nur ein paar Minuten waren, aber der Wert von Jimmy Butler in diesem Team hat sich sehr, sehr gut gezeigt in seiner Abwesenheit von Spiel 2, warum man ihn reingeholt hat, was er diesem Team bringt, gerade in den Minuten, in denen Steph auf der Bank sitzt, dass man dann immer noch diesen primären Creator hat mit seiner Gravity, mit der Advantage Creation, speziell wenn der Ball in seinen Händen ist. Und die Titelchancen oder Weiterkommenschancen der Dubs stehen und fallen mit Jimmy Butler. Und nicht nur, ob er überhaupt spielt, sondern auch in was für einer Verfassung er ist. Und wenn Jimmy Butler raus ist, dann sehe ich nicht, wie sie diese Serie hier gewinnen wollen. Wenn Jimmy Butler dabei ist, aber nicht mal in der Nähe von 100%, dann wird das eine absolute Herkulesaufgabe für Steph und Draymond und Kerr und Co. Und dementsprechend auch die Titelchancen der Warriors hängen zu einem großen Teil davon ab. Die Frage ist, glaubt ihr, dass die Warriors eine realistische Chance haben, die Finals zu gewinnen? In Runde 2 würde es gegen den Gewinner aus der Lakers-Timberwolves-Serie gehen, in den Conference Finals dann wahrscheinlich gegen Thunder, und das ist ja dann erstmal der Weg bis ins Finale. Und darauf zu setzen, dass bis dahin nichts mit Butler passiert ist und darauf zu setzen, dass Steph bis dahin auch gut durchkommt und Draymond, und dass sie auch in der Nähe von 100% sind, auch gerade in Anbetracht ihres Alters, es ist schwierig. Wir wollen es nicht ausschließen, aber realistische Chance, da würde ich jetzt auch nicht. Also ich würde nicht sagen, die Warriors haben eine realistische Chance, Meister zu werden. Das ist keine Aussage, die ich Stand heute so treffen würde. Da gibt es nicht viele Teams, über die man das sagen kann. Die Cavaliers haben eine realistische Chance, Meister zu werden. Die Celtics haben eine realistische Chance, Meister zu werden. Die Thunder haben eine realistische Chance, Meister zu werden. That's it, in meinen Augen.
Die Clippers aktuell?
Am ehesten noch als viertes Team. Wahrscheinlich. Ist halt dann auch die Frage, wie definiert man realistische Chance? Die Clippers haben eine realistische Chance, in die Finals zu kommen, auf jeden Fall. Aber wenn du erstmal da bist, dann ist vieles möglich. Bei den Warriors muss alles perfekt laufen. Alles. Damit sie auch nur ins Finale kommen. Und da werden sie dann gegen ein Boston-Team in meinen Augen auch Underdog. Von daher, aktuell sieht schwierig aus. Ich habe vor der Serie getippt, Rockets in 7. Natürlich nicht mit dem Wissen, dass sich Butler da direkt in Spiel 2 irgendwie verletzt. Ich würde mal vorsichtig dabei bleiben wollen, Stand heute.
Ja, da sieht dein Tipp natürlich aktuell besser aus als meiner. Ich habe nämlich Warriors in, ich weiß gar nicht mehr, 6 oder 7. Ich habe es mir neulich nochmal notiert gehabt, was meine Tipps waren. Und da muss ich leider sagen, sieht es natürlich jetzt gerade mal schlechter aus.
Aber natürlich lange nicht unmöglich. Also lass Butler zurückkommen für Spiel 4.
Ja, ja.
Vielleicht und dann...
Warriors in 6 hatte ich getippt.
Geht das schon noch?
Ganz kurz noch, Meinung zu Dylan Brooks. Ich habe einen guten Eindruck von ihm bislang in den Playoffs. Seine, was die Feldwurfquote, seine Usage ist leicht runtergegangen im Vergleich zur Regular Season, was ich für gut befinden würde. Er trifft in diesen ersten beiden Spielen weiterhin 40% seiner Dreier, was er in der Regular Season schon gemacht hat, was natürlich eine sehr positive Entwicklung ist von ihm, weil er ja die letzten Jahre immer, also das war Career High, in der Regular Season diese 39,7 und jetzt in den ersten zwei Spielen ist er bei glatt 40%, 4 von 10. Die 13,5 Punkte auf diese beiden Spiele verteilt, gibt dir ein paar Rebounds, ein paar Assists, vor allem natürlich die Defense am Ball gegen jemanden wie Steph, der dann umhergejagt wird zum Teil um die Screens von Brooks und natürlich auch von Amen und wie sie alle heißen. Ja, bislang hält er sich noch einigermaßen zurück, was Ausschweifer angeht. Er ist natürlich, so eine gewisse Galligkeit und Giftigkeit bringt er mit, die aber generell in dieser Serie vorherrscht. Also ich glaube, Draymond Green hatte noch mit keinem einzigen Rockets-Spieler nicht Beef im Laufe dieser zwei Spiele. Das wollen wir ja auch sehen, solange es, wie gesagt, einigermaßen in einem fairen, familienfreundlichen Rahmen bleibt. Also bislang, ich denke, Dylan Brooks kann man zufrieden sein aus Rockets Sicht.
Wenn ich darüber nachdenke, was ich für eine Meinung von Dylan Brooks hatte vor 2 Jahren, wo ich natürlich sehr intensiv die erste und sehr gegen die Lakers verfolgt habe und das mit heute vergleiche, das ist ein Unterschied von Tag und Nacht und das hat nicht mit seinem Charakter zu tun, der sich irgendwie verändert hat oder seinem defensiven Impact, aber vor allem mit der Offense. Also wir reden über einen Spieler, der 2021-22 in den Playoffs 11 Spiele gemacht hat, bei einem 90er Offensivrating und 44% to Shooting und der dann in den 2022er-23er Playoffs 6 Spiele gemacht hat und dort ein 84er Offensivrating aufgelegt hat und 39% to Shooting.
Und der dann im darauffolgenden Sommer von uns kollektiv nach China geschickt wurde.
Auf jeden Fall. Und die Grizzlies haben damals in all unseren Augen alles richtig gemacht, dass man ja sich von ihm getrennt hat, beziehungsweise ihn nicht länger im Team haben wollte. Und bei den Rockets konnten wir nicht fassen, wofür sie ihren ganzen Capspace in diesem 2023er Sommer rausgehauen haben. Hat sich rausgestellt, sie haben sich eventuell doch ein wenig dabei gedacht, war vielleicht nicht vorhersehbar, dass Dylan Brooks auf einmal 10 Dreier auf 100 Possessions nimmt und die zu 40% trifft. Also da hatte einer eine sehr, sehr gute Vision. Die Grizzlies haben damals 4 gegen 5 gespielt. Das war Lou Dort Level in der NBA Bubble Anti-Gravity. Das ist ähnlich wie die Celtics Franz Wagner hinter der Dreierlinie ignoriert haben in den ersten beiden Spielen. Wahrscheinlich noch ein bisschen krasser. Also es waren wirklich 4 gegen 5. Im Unterschied zu Lou Dort damals in der Bubble hat sich aber Dylan Brooks gesagt, ey, geil, dann nehme ich halt jeden Wurf. Und die Lakers haben sich jedes Mal ins Fäustchen gelacht, als er all diese Würfe genommen und gebrickt hat. Großer Faktor für die Lakers gewesen damals in dieser Serie. Und das ist heute undenkbar. Also die Rockets spielen ja auf gar keinen Fall 4 gegen 5 gegen die Warriors. Dylan Brooks muss offensiv respektiert werden. Und das nicht nur als Dreierwerfer, sondern generell all around auch von näher am Korb ran. Winning Plays ist jemand, der immer Energie bringt, der die Kollegen mitzieht. Veteran Leadership mit seinen 29 Jahren. Also ich bin ein Fan von Dylan Brooks, über den wir damals gequatscht haben. Gehört dieser Mann in die NBA und jetzt ist er einer der wichtigsten Edelrollenspieler beim zweiten der Western Conference und bei einem Team, was durchaus hier natürlich auch eine Playoff-Serie gewinnen kann. Von daher Props an Dylan Brooks, dass er sein Game auf ein komplett anderes Level gehoben hat in den letzten beiden Jahren. Das ist aber vielleicht nicht das, was gemeint wurde mit der Frage. Weiß ich nicht, wie die Frage gemeint wurde.
Vielleicht, keine Ahnung. Also wir sind ja hier basketballerisch, analytisch unterwegs. Und wie gesagt, auch zwischenmenschlich. Klar, er bringt weiterhin das mit, was uns alle ihn so ein bisschen hat hassen lassen vor ein paar Jahren. Aber ich finde, er hat es deutlich besser im Griff und hält sich vor allem mit den dämlichen Postgame-Kommentaren etc. zurück.
Ja.
Lass uns weitermachen.
Machen wir weiter. Die nächste Frage kam von Roland. Wie kann es sein, das ist du, und in dem Fall bin ich gemeint, also du, Julius, die Grizzlies noch vor ein paar Wochen über den grünen Klee gelobt hast und jetzt verlieren sie mit 51 Punkten gegen die Thunder?
Ja, wie kann das sein, Julius? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt nicht unbedingt im Kopf, dass du die Grizzlies über den Klee gelobt hast vor ein paar Wochen.
Ich habe das auch nicht so richtig auf dem Schirm. Es muss auch hier im Podcast gewesen sein, weil ich über die Grizzlies nicht auf YouTube geredet habe in dieser Zeit, weil die Grizzlies sich nicht klicken. deswegen nur Lakers Content.
Und, hier geht's einzig und allein um die Klicks.
Genau, in einem Podcast kann man dann auch über andere Sachen reden. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ob es sich bezieht auf die Folge von damals, wo wir über ihr Offensivsystem geredet haben, aber ich denke mal fast nicht, weil das schon so lange her ist. Ich habe positiv über die Grizzlies geredet, aber das war zu einer Zeit, das war diese Konstellation, wo die Thunder auf 1 waren und dann irgendwie Denver, Houston und die Grizzlies in dieser Dreier-Verfolgergruppe und dann war halt ein großer Abstand, oder was heißt ein großer Abstand, aber ein Abstand. Und die Grizzlies waren längere Zeit auch in dieser Konstellation der Zweitplatzierte, also sie waren Zweiter in der Tabelle und waren eines der wenigen Teams Top 5 in Offense und Defense und das, obwohl Ja Morant kein gutes Jahr spielt. Und all diese Dinge haben in meinen Augen dafür gereicht, um sie zu loben, weil sie meine Erwartungen übertroffen haben und ich nehme an, auch deine Erwartungen und die Erwartungen von vielen. Weil wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, und das muss irgendwann im Februar oder Anfang März gewesen sein, dass Ja Morant kein gutes Jahr spielt und ständig verletzt ist und die Grizzlies Zweiter in der NBA sind, mit einem wahnsinnig nicen, innovativen Offensivsystem, eine Top 5 Offense und Defense haben, Jaren Jackson Jr. den besten Ball seiner Karriere spielt, dann hätte ich dir das vermutlich nicht direkt geglaubt. Und deswegen habe ich sie halt gelobt. Ich weiß nicht, ob das über den grünen Klee war, aber ich habe sie auf jeden Fall gelobt hier im Podcast. Möchte mich aber auch daran erinnern, dass ich gesagt habe, sowohl in der Folge, als es um ihr Offensivsystem ging, dass ich nicht glaube, dass sich dieses Offensivsystem so auf die Playoffs übertragen lässt und dass es in den Playoffs ähnlichen Erfolg haben wird. Und ich habe auch nicht gesagt, dass die Grizzlies, nur weil sie Zweiter zum damaligen Zeitpunkt im Westen war, dass ich sie als den größten Konkurrenten der Thunder sehe. Und dann haben wir immer mal wieder auch hier im Podcast drüber geredet, dass sie dann Richtung Saisonende so ein bisschen eingebrochen sind, dass die Entlassung des Coaches ja auch irgendwo nicht jetzt nachvollziehbar und gerechtfertigt, aber zumindest, dass sich dafür auch argumentieren lässt. Und dass wir nicht glauben, dass sie eine Chance haben in der Thunder-Serie. Ich habe immer wieder mal gesagt gehabt, dass jetzt der Lakers-Weg gegen Minnesota und dass du OKC aus dem Weg gehst in Runde 2, dass das so der Best Case ist, außer das Duell gegen Memphis. Also das eine Team, was jetzt ironisch ist, weil die Lakers liegen hinten, aber das eine Team, was ich lieber gesehen hätte als die Wolves in Runde 1, wären halt die Memphis Grizzlies sogar gewesen. Das heißt, jetzt meines Wissens nach war es nicht so, dass ich sie jetzt hier die ganze Zeit gelobt und gehypt habe und sie dann mit 51 Punkten gegen die Thunder verlieren. Ich denke mal, das war zum jeweiligen Zeitpunkt in der Saison alles irgendwo gerechtfertigt und dementsprechend, ja, weiß ich es auch nicht so richtig.
Ich denke, dass wir auch in unserer Preview auf diese Serie und so waren wir uns ja sehr eindeutig einig, dass die Grizzlies gegen OKC keinen Stich machen werden und vielleicht ein Game klar. Also wir waren beide optimistisch, dass sie ein Game klauen
Spiel
können.
Drei.
Das wäre ja jetzt in Spiel 3 tatsächlich. Ja, genau, das wäre in Spiel 3 tatsächlich fast sogar passiert. Aber ich weiß nicht, man kann sich vielleicht im Nachhinein schon fragen, waren wir pessimistisch genug? Also die Art und Weise, und da haben wir ja auch am Donnerstag drüber geredet in unseren Overreactions, wie sie verloren haben, diese ersten beiden Spiele. Das war schon erschreckend, aber es war ja jetzt nicht so, dass wir, und auch in den letzten Wochen nicht, wir haben dieses Offensivsystem, wie du gesagt hast, schon gepriesen sehr und fanden das cool und haben das ein bisschen auseinandergenommen. Aber auch da schon in der Voraussicht, dass das vermutlich in den Playoffs nicht funktionieren wird. Ich bin, also woran ich auch gedacht habe bei dieser Nachricht, bei dieser Aussage, du warst halt zumindest vor der Saison noch oder vielleicht auch im Laufe der Saison noch optimistischer, was Ja Morant als erste Option von einem guten Team angeht, als jetzt ich zum Beispiel. Aber auch das war jetzt nicht über den Klee gelobt, würde ich sagen.
Und auch hier Kontext, Verletzung. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, als balldominanter Franchise-Point Guard, dass du dann auf einmal in so ein Offensivsystem geworfen wirst, wo dann auf einmal alles sich ändert und du halt nicht mehr so dominant spielen kannst. Also wir können diese Diskussion vertagen auf unser Top-20-Spieler-Ranking, aber ich bin jetzt noch nicht so raus bei Morant wie vielleicht der eine oder andere.
Und wir haben ja die Grizzlies vor allem ziemlich harsch kritisiert, nachdem sie Jenkins gefeuert haben und dieser ganze Tumult sich entwickelt hat. Also ich habe das Gefühl, dass wir beide und auch du schon gut kritisch waren, was die Grizzlies angeht. Zu Recht, wie sich jetzt rausstellt. Vielleicht hätten wir sogar noch ein bisschen pessimistischer sein müssen, rückblickend.
Machen wir weiter.
Wie könnten die Magic umbauen, um Contender zu werden? Die stagnieren, hat Michael gefragt. Du hast gerade gesagt, ein Team, das nicht so richtig in Fahrt kommt. Wir haben jetzt beide das Spiel von heute Nacht. Hast du es gesehen? Warst du wach?
Ich habe vorhin geschlafen.
Nee. Ja, wir haben jetzt beide das Spiel von heute Nacht noch nicht gesehen. Deswegen natürlich alle Aussagen hier so ein bisschen ohne Gewehr. Aber ich bin mir fast sicher, wenn ich mir das jetzt angucken würde, würde das nicht allzu viel ändern über meine im Großen und Ganzen Meinung zu den Magic.
Funny Story, Community-Reise Orlando. Und dann steht da Corey Joseph in der Starting Lineup. Und da hat mich ein Reiseunternehmer gefragt, Digga, sehe ich da gerade Corey Joseph gar nicht auf dem Schirm, dass der jetzt bei den Magic überhaupt spielt und warum startet der? Und warum funktioniert das so gut? Haben wir dann nach dem Spiel drüber geredet. Und das sagt, glaube ich, schon alles über deine Teamkonstruktion aus. Wenn du Corey Joseph irgendwann als Starting Point Guard reinbringst in 2025 und die Offense dadurch besser wird und gut aussieht, nichts gegen Corey Joseph. Will jetzt auch nicht, dass er hier auf einmal random hier an einem Samstagmorgen in unserem Podcast irgendwie dumm gelabert wird. Das hat er nämlich gar nicht verdient. Aber die bigger picture Sache ist, dass Corey Joseph kein Starting Level Point Guard in der NBA mehr ist und der Wunder vollbringt, weil die Magic so krasse Schwächen haben offensiv, dass selbst das schon reicht, damit das phasenweise besser aussieht. Die Magic haben natürlich das offensichtliche große Shooting-Problem, was ihnen jetzt auch in dieser Serie bis zu diesem dritten Spiel zum Verhängnis wurde. Sie haben auch heute Nacht 8 von 32 nur getroffen. Das sind auch nur 25%. Das war, ohne jetzt irgendwas gesehen zu haben von dem Spiel, aber wenn ich auch das Endergebnis sehe, wahrscheinlich ein Spiel, wo halt Franz und Paolo man sie offensiv getragen hat mit ihrer individuellen Klasse und der Rest halt über die Defense kam, was das aktuelle Erfolgsrezept der Magic ist, die beiden und Defense, nicht über Shooting und dass jetzt die anderen offensiv großartig performt haben. Die Celtics ignorieren so ziemlich jeden Magic-Spieler hinter der Dreierlinie. Da gab es Francis, KCP, Black, Carter Jr., Cole Anthony, Gary Harris, wen auch immer. Sie werden ignoriert und das ist halt ein riesiges Problem. Und das andere Problem, was man halt hat, ist, dass zu wenig Tempo drin ist. Die Magic sind ein extrem langsam spielendes Team, was nicht wirklich viel Sinn macht, weil sie super viele Stops und Live-Rebounds und Turnover holen, nach denen man das Spiel immer wieder schnell machen kann, weil sie auch jung und athletisch sind. Also die Magic sind vom Kader her nicht wirklich ein Team, was langsam spielen sollte. Aber gerade wenn es im Halbfeld dann erstmal ist, dann ist da keine Zielstrebigkeit drin, kein Tempo drin, wenig offensive Organisation, wenig wirklich gewinnbringende Aktionen, die wirklich darauf ausgelegt sind. Wir kreieren den Vorteil, wir erweitern den Vorteil, wir schlagen Kapital aus dem Vorteil, sondern Rumgepasse, keiner weiß so richtig, was los ist. Das ist das, was man in vielen Angriffen beobachten kann. Das bedeutet, wir kennen die Schwächen der Magic. Shooting, so ein Point Guard Connector. Wie sich das jetzt allerdings so richtig beheben lässt, da gibt es sicherlich verschiedene Ansätze. Du kannst sagen, ey, wir holen Shooter-Rollenspieler rein und gucken halt nach so einem Connector-Point Guard oder nach einem All-Star-Level-Point Guard. Der da, weiß ich, LaMelo Ball oder Trae Young oder wen auch immer und gucken, das war... Und so jemanden reinholen. Oder du guckst halt, behalten wir einen von diesem Duo. Weil sie haben jetzt beide heute Nacht gut gespielt. Aber über ihre bisherige Karriere gesehen, sind die Magic kein gutes Team, wenn Franz und Paolo zusammen auf dem Parkett stehen. Die beiden harmonieren nicht wirklich gut miteinander, sind nicht wirklich kompatibel miteinander, ergänzen sich nicht besonders gut. Und vielleicht muss man dann irgendwann in den sauren Apfel beißen und sich halt für einen dieser beiden entscheiden, um kompatiblere Spieler an die Seite des anderen zu stellen. Das sind die beiden Ansätze. Welchen Ansatz man bevorzugt, ob man wirklich sagt, wir traden Banchero oder wir traden Franz und nehmen das, was wir dafür bekommen und den jetzigen Kader so ziemlich und schauen, oder du behältst beide, vertraust darauf, dass sie kompatibler werden und sich gerade als Shooter beide weiterentwickeln und holst halt dann Rollenspieler rein, die besser an die Seite von den beiden passen. Guckst, dass du deine defensive Identität behältst, guckst aber, dass du Shooting und Ballhandling und Tempomacher dir irgendwie reinholst. Kannst mir ja gerne mal sagen, welchen dieser beiden Ansätze du bevorzugst. Wir wollen jetzt auch hier nicht zu sehr gleich den Blick irgendwie auf die Offseason und so werfen hier mitten in den Playoffs. Aber trotz dieses Sieges jetzt, über den ich mich sehr freue, sind die Schwächen dieses Teams sehr, sehr offensichtlich bisher wieder geworden in dieser Celtics-Serie.
Für mich ist ganz klar der eine Ansatz, den du gerade genannt hast, dass man an den Stars rüttelt, namentlich in meinen Augen vor allem Paulo Benquero, weil ich, und ich denke, da teilst du meine Meinung, wir haben ja unter anderem bei den Steppies Paolo ausgezeichnet, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren immer wieder protokolliert, dass wir wahrscheinlich zu den größten Skeptikern gehören, was ihn als
Franchise-Spieler. Es kam jetzt erst vor ein paar Wochen und ein Video auf meinem Kanal, nach ein paar Monaten, wo ich das alles auch mal mit Stats unterlegt habe, Shot Selection, Shooting, warum er nicht so, sorry, ich wollte nicht so ins Wort fallen, nicht so reingrätschen, aber warum er nicht so ein dominanter Driver ist, obwohl er gebaut ist wie LeBron und Giannis, weil ihm halt einfach die Exklusivität und die Handles fehlen. Decision Making, defensiver Impact, all diese Sachen, die ihn halt sehr zurückhalten. Aber also bisher spielt er, also er ist einer der wenigen Lichtblicke der Magic in dieser Serie. Er gefällt mir.
Das stimmt.
Ordentlich bisher. Ich will jetzt nicht sagen gut, richtig gut, auch heute Nacht. Beide nicht wirklich effizient gewesen. 11 von 27 Franz, 10 von 25 Benquero. Aber das reicht irgendwo. Dass sie dir jetzt nicht 15 von 19 wie Kawhi geben, ist ja auch irgendwo klar. Aber sorry, ich wollte dir nicht so reinkrätschen.
Ja, nee, alles gut. Ich bin schon gewohnt von dir.
Yes. Das
ich glaube, also ich stelle mich jetzt hier am 26.04.2025 hin. Also ich sitze, aber metaphorisch stelle ich mich hin und sage, dass Paolo Benquero zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere entweder ein effizienter Creator sein wird, der er sein müsste, um die erste Option eines Titelanwärters zu sein, dass er aber auch nicht, so wie jetzt ein, keine Ahnung, James Harden aktuell zum Beispiel, der ja auch ineffizient scored, der aber mit seinem Playmaking und mit seiner dann doch Scoring Gravity, die er mitbringt, trotzdem es schafft, die Offensive eines richtig guten Teams anzuleiten. So, er ist nicht der beste Spieler dieser Offensive, aber er ist der Kopf der Offensive, wenn man so will. Und ich glaube, auch diese Playmaking-Komponente wird Paolo Banchero in seiner gesamten Karriere nicht mitbringen. Und ich glaube tatsächlich auch, das hast du gerade angerissen, dass er defensiv wahrscheinlich unter seinen Möglichkeiten bleiben wird für einen Großteil seiner Karriere. Das ist für mich nicht das Rezept eines Franchise-Spielers. Ich halte es für unrealistisch. Das ist der Punkt, den ich jetzt machen wollte mit diesem ganzen. Der eine Weg, den du genannt hast, würde ich befürworten. Und ich glaube, es wäre der vielversprechendste Weg tatsächlich, dass du Paolo tradest, dass du Franz behältst als potenzielle Nummer 2 und dass du dich auf die Suche machst nach dem neuen Franchise-Spieler, dem neuen Superstar, der dich ins gelobte Land führen soll. Ich würde das bevorzugen, es zu versuchen. Mir ist bewusst, dass das super schwierig ist, einen solchen Spieler zu finden. Die wachsen jetzt nicht gerade wie Sand am Meer. Aber ich bin der Meinung, dass du mit Paolo Banchero und Franz Wagner als deine beiden besten Spieler nirgendwo hingehen wirst in dieser Liga.
Glauben wir, dass Franz langfristig besser bleibt und wird, was auch immer, wie man es formulieren möchte, selbst wenn der Wurf nicht zurückkommt?
Nee. Aber ich bin optimistisch. Ich glaube, dass der Wurf zurückkommt. Okay. Und selbst dann wäre er noch ungeeigneter für diese Nummer-1-Rolle, denke ich.
Ja.
Also ich sehe die Ansätze schon bei Paolo. Er hat immer wieder krasse Spiele. Er hat für einen Spieler seiner Ausmaße wirklich krasse Skills. Aber ich glaube halt nicht, dass es jemals effizient genug sein wird, um wirklich diese erste Option zu sein.
Ja.
Aber die Magic werden Paolo im Sommer nicht traden. Niemals. Egal, wie diese Serie ausgeht. Auf gar keinen Fall. Sie werden auch Franz nicht traden.
Ja.
Das wird ein vielleicht kleinerer Umbau, den ich sehr begrüßen würde. Ich denke, es braucht einfach mehr Creation und mehr Shooting auf so ziemlich allen Positionen. Das ist die Frage, inwiefern du das bekommst. Es ist auch die Frage, was du denn überhaupt traden kannst. Jalen Suggs sah richtig gut aus, hat sich jetzt halt leider verletzt. Also ich denke, auch von dem wird man noch nicht abrücken als Starting Point Guard. Aber du brauchst mehr Creation, du brauchst mehr Shooting und das wirst du versuchen, dir im Sommer irgendwie reinzuholen, denke ich.
Und dann hoffst du, dass diese Shooter, so wie KCP, das nicht einfach komplett verlernen.
Ja, und ob das dann reichen wird, dieser Ansatz, ich denke nicht. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall das sein, was passieren wird.
Ja, das stimmt. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Lars fragt, Giannis und Jokic müssen doch Trades fordern? Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Ja, würde ich tatsächlich irgendwo mitgehen. Ich denke, beide werden es nicht tun, wobei ja meine Overreaction und so eine Art Hot-Take war, dass Giannis genau das tun wird. Ich glaube, wären die Bucks jetzt sang- und klanglos gesweept worden in der ersten Runde, dann wäre das Szenario nochmal wahrscheinlicher gewesen, aber selbst wenn sie jetzt mit 1-4 ausscheiden oder so, weil auch heute Nacht, ich habe das Spiel nicht gesehen, wie gesagt, ohne Gewehr und da möchte ich auch vorsichtig sein mit irgendwelchen Aussagen, aber wenn ich mir den Boxscore angucke, Kuzma wieder nicht gut, Dame hatte ein schreckliches Spiel.
Offensiv.
Also Kuzma nicht gut offensiv, meinst du?
Nee, Dame hat defensiv sein erstes gutes Spiel seit Jahren gemacht. Das wollen wir hier nicht unterschlagen. Damian Lillard war,
okay.
Das war Drew Holiday-Style heute Nacht.
Wirklich?
Nicht so krass, aber ich habe ihn defensiv seit langer Zeit nicht mehr so verteidigen sehen. Gerade nach dem, was er in Spiel 2 gemacht hat, was ich ein bisschen auf Instagram runtergebrochen hatte und auch auf YouTube. Das war nicht ganz so berauschend, was Dame da gemacht hat an beiden Enden des Parketts. Und Spiel 3 war die Offense immer noch nicht da, aber defensiv hat er abgeliefert. Aber du denkst nicht, dass Gary Trent Jr. also nochmal 37 auflegt, oder?
Ich würde es für unwahrscheinlich halten, okay. Ja. Und deswegen, und du brauchtest halt diese 37 Punkte, um dieses Spiel zu gewinnen. Giannis war wieder gut, aber der Rest vom Supporting Cast, AJ Green hat ein bisschen geballert von der Bank. Ja, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, dass der Negativtrend von Brook Lopez sehr, sehr deutlich wird in dieser Serie gegen ein Pacers-Team, das ihn dazu bringt, raus verteidigen zu müssen. Und selbst in der Zone und im Drop hat er nicht mehr diesen krassen Impact, den er vor 2-3 Jahren noch hatte. Wir haben am Donnerstag ausführlich über das Dame-Giannis-Duo oder generell in den letzten Wochen, inwiefern wir dem nicht mehr so richtig vertrauen. Die Bucks gehen in dieser Konstellation nirgendwo mehr hin. Sie werden wahrscheinlich ausscheiden gegen die Pacers in dieser ersten Runde. Und dann muss Giannis in den Spiegel gucken und ich bin der Meinung, Trade fordern. Bei Jokic ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich muss wirklich zugeben, ich hatte einen Moment, ich habe mir extra die drei Namen notiert. In diesem dritten Spiel jetzt gegen die Clippers lagen sie ja zwischenzeitlich mit fast 30 zurück, meine ich. Es wurde dann nochmal ein bisschen enger zwischendurch, aber es war relativ schnell klar, dass dieses Spiel beendet sein wird. Und ich habe All-Possessions-Recap geguckt und dann gab es einen Moment im dritten Viertel, an dem ich mir dachte, oh okay, Garbage-Time schon. Krass, verstehe ich, respektiere ich die Entscheidung. Weil ich habe meinen Blick schweifen lassen über die Lineup der Nuggets und habe Jaden Pickett, DeAndre Jordan und Julian Strother da gesehen. Und dann dachte ich mir, ah, okay, klar, Garbage Time. Und dann habe ich gesehen, dass Jamal Murray und Michael Porter Jr. auch noch auf dem Feld standen. Und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Also wenn sich ein selbsternannter NBA-Experte eine Lineup, die da im dritten Viertel, wenn du ein Comeback schaffen musst, auf dem Feld steht und sich nach 3 von 5 Namen denkt, ah, okay, Garbage Time. Das ist kein gutes Zeichen. Also, dass du dermaßen entblößt bist, was deine Second Unit angeht, wenn Russell Westbrook sich verletzt hat, der ein bisschen mehr Licht als Schatten, aber auch sehr viel Schatten jetzt schon war in diesen ersten 3 Spielen. Das ist eine absolute Vollkatastrophe, dieser Supporting Cast und dieses Denver-Team. Sie brauchen einen überragenden Jokic und ich finde, man darf ihn von der Kritik auch nicht ausnehmen, weil A, die Clippers haben, da habe ich eine Statistik gesehen, die Clippers haben in den Possessions, in denen Zubats Jokic verteidigt hat, in Isolation oder in Post-Up, haben sie nur ein einziges Mal gedoppelt in diesen 3 Spielen. Und selbst in den anderen Possessions, in denen zum Beispiel Ben Simmons einen richtig guten Job gemacht hat oder auch mal Batum oder so, haben sie in 25% der Possessions gedoppelt. Was nicht wenig ist, aber was auch nicht super viel ist. Ich finde, auch in dem 1-gegen-1 Matchup gegen Zubats, auch wenn Zubats das super macht, und angesichts der Tatsache, dass die Clippers ja nicht gar nicht helfen, sondern schon die Gaps zumachen und so ein bisschen in die Mitte kollabieren und die Passing Lanes. Und da hast du halt so Leute wie Jones Jr., Kawhi, Batum, die alle 7 Meter lange Arme haben und diese Pässe wegpflücken können und das auch oft tun in diesen Spielen. Ich finde, Jokic hätte offensiv einen Ticken aggressiver sein müssen, auch gegen Zubats, aber vor allem natürlich, wenn er da diese kleineren gegen sich hat. Und defensiv ist eine Vollkatastrophe bislang. Das, finde ich, sollte man nicht unter den Teppich kehren, dass vieles von dem, was die Nuggets nicht auf die Kette kriegen, defensiv mit ihm zu tun hat.
Oh ja.
Aber im Großen und Ganzen, was soll er machen? Ich denke nicht, dass Jokic einen Trade fordern wird, aber dieses Nuggets-Team ist aktuell, nachdem man wichtige Rollenspieler verloren hat in den letzten Jahren, weil man sparen wollte und oder musste. Sie sind darauf angewiesen, dass es einen absolut perfekten Jokic gibt, der dann am besten auch noch defensiv einen guten Job macht. Dass es einen perfekten Jamal Murray gibt, den wir bislang nicht so wirklich gesehen haben und dass es einen perfekten Michael Porter Jr. gibt, den wir bislang noch überhaupt gar nicht gesehen haben in dieser Serie. Und wenn nicht diese 3 Faktoren und dann am besten auch noch einen perfekten Aaron Gordon und einen perfekten Christian Brown, ja, das wird nix mit diesem Nuggets-Team.
Jokic wurde in 13,5% seiner Ballbesitze in Spiel 1 gedoppelt, 25,5% in Spiel 2. 9,8 nur in Spiel 3. 18 Post-Ups gegen Zubats, nicht ein einziges Mal gedoppelt, also clean gedoppelt, late help. Und wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, zum Wurf hochgeht, dass dann irgendwie noch jemand zum Contest kommt oder so, das ist dann nicht mit eingerechnet. Also wirklich gedoppelt von vornherein, in keinem einzigen dieser 18 Post-Ups, 0,73 Points per Possession. Jokic Post-Ups gegen jemanden anderes, ebenfalls 18 Post-Ups, 1,3 Points per Possession, also deutlich mehr, fast doppelt so viele, 28% Double Rate. Also es funktioniert nicht, wenn irgendjemand anderes Joker verteidigt, was unter anderem auch daran liegt, dass da auch mehr gedoppelt werden muss. Also wer jetzt gedacht, ein elitärer Poster Big Man gegen Jokic ist die bessere Antwort als Rui Hachimura und Anthony Davis roamen zu lassen die ganze Zeit. Was für ein Schocker. Naja, ja, ich stimme dir absolut zu, wenn beide darauf gucken, nur darauf gucken, wie kann ich die Titelchance im Rest meiner Karriere oder in den nächsten 3-4 Jahren maximieren, dann sollte das wohl bei anderen Teams sein, aber das ist natürlich nicht der einzige Faktor und gerade so diese europäische Mentalität, die da immer vielleicht noch ein bisschen mit reinspielt, was ein bisschen mehr in Richtung Loyalität geht. Ich glaube, dass beide entweder jetzt noch oder wenn nicht, dann halt bis vor nicht allzu langer Zeit vorhatten, ihre jeweiligen Karrieren zu beenden in Milwaukee/Denver, sowie Luca, nehme ich stark an. Ich nehme an, dass er da doch die Wahrheit gesagt hat, vorhatte seine Karriere in Dallas zu beenden. Und da geht's dann halt nicht zwangsweise immer nur darum, okay, wie kann ich Jahr für Jahr mein Titelfenster, meine Titelchancen so maximieren, wie es nur irgendwie geht. Es würde mich schocken, wenn Jokic einen Trade fordert, also das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Bei Giannis nicht ganz so sehr, aber ja, beide in einer ziemlich beschissenen Situation, gerade wenn ich mir vorstelle, dass wir vor 2 Jahren vorsichtig darüber diskutiert haben, ob die Nuggets hier nicht eventuell die Chance hätten auf eine kleine Dynastie, was nicht irgendwie Hot Take oder ey, wir müssen jetzt hier bei jedem Champion darüber reden, ob das der Beginn einer Dynasty ist. Das war gar nicht mal der Ansatz. Der Ansatz war einfach, wie geht es weiter mit diesem Team und warum soll man nicht nächstes Jahr wieder der Top-Favorit auf den Titel sein? Und wenn ich mir überlege, wie man das innerhalb von 2 Jahren so kaputt gemacht hat, dass man jetzt da steht, wo man steht, das ist halt ziemlich absurd. Und dass die Bucks eine einzige Playoff-Serie gewinnen konnten seit ihrem Titelgewinn in 2021, das ist halt fast noch verrückter. Also es hätte für beide Spieler auf den Teamkontext fast nicht schlechter laufen können, seitdem die beiden auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens sich die Krone aufgesetzt haben und Meister wurden und Finals-MVP wurden. Was seitdem passiert in diesen beiden Teams, ist so ziemlich der absolute Worst Case. Bei den Bucks kann man zumindest noch sagen, sie haben es probiert und sie haben mit Dame zumindest was Großes gemacht. In Denver werden einfach nur wichtige Rollenspieler Jahr für Jahr abgegeben. Deswegen ziemlich, ziemlich beschissen und wer weiß, vielleicht endet für beide dieses Jahr die Reise auch schon in Runde 1. Du hast vorhin gesagt, dass die Bucks wahrscheinlich die Serie gegen die Pacers verlieren. Soweit bin ich noch nicht. Es ist aktuell wahrscheinlicher, dass Indiana gewinnt, würde ich schon sagen. Aber jetzt sagen, wahrscheinlich gewinnt Indiana die Serie, soweit bin ich noch nicht ganz. Und bei den Nuggets hängt halt alles von Spiel 4 ab. Ich habe gehört, dass ein paar Spieler wirklich angeschlagen sind. Also Gordon, Porter Jr., Murray, Westbrook, die 4 sind, glaube ich, richtig, richtig, richtig angeschlagen. Also ja, wird eine absolute Heldenleistung von Jokic brauchen. Mein Nuggets in 7-Tipp, beziehungsweise der Bucks in 6-Tipp. Die sehen beide nicht besonders gut aus, muss ich ehrlich zugeben.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Lass uns weitermachen, allzu viele haben wir nicht mehr. Die Frage, die vorher angeteasert wurde, von Leonard, ist der Westen overrated? Alle Teams scheinen ihre Schwächen zu haben und überzeugen nur teilweise, außer OKC natürlich, da besteht jedoch das Fragezeichen nach dem zweiten Star in der Offense.
Gute Frage. Der Grund, warum der Westen so ein Blutbad war und so umkämpft war in dieser Saison und der Grund, warum der Westen auch so unvorhersehbar ist in dieser Saison, ist ja, dass all diese Teams auch Schwächen haben. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Westen overrated ist, weil wir haben es in unserer Folge ein Fragezeichen zu jedem Contender ja auch ausführlich für jedes einzelne Team besprochen. Ich glaube, dass der Westen die bessere Conference ist. Also dafür muss man ja nur mal gucken, wer in den jeweiligen Conferences im jeweiligen Play-In-Turnier stand. Aber dass jetzt die Lakers Schwächen haben und die Warriors abhängig sind von ihrem Trio und Duo, dass Minnesota Schwächen hat, dass die Nuggets Schwächen haben, dass die Rockets jetzt auch kein perfektes Team sind, gerade am offensiven Ende. Das wussten wir ja vorher alles. Also ich habe jetzt über keines der Teams irgendwelche krassen Erkenntnisse gewonnen aus den ersten 2 bis 3 Spielen der jeweiligen Serien, dass die alle Schwächen haben und kein Team perfekt ist und auch die Thunder jetzt kein perfektes Team noch sind. Das wussten wir ja vorher. Deswegen, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Conference overrated ist oder dass wir die Teams overrated haben, also die Schwächen, die wir skizziert haben vor einer Weile. Das sind schon die Schwächen, die sie auch jetzt noch beobachten lassen. Oder wie würdest du das sagen?
Ja, schon. Und ich glaube auch nicht, dass wir jemals gesagt haben, dass der Westen irgendwie voll ist mit
Contendern.
Überragend guten Teams.
Ja, es war immer ein Team aus dem Westen. Genau. Ist so, also dieses Top-3-Contender-Ding. Zwei aus dem Osten, eins aus dem Westen. Und ja. Der Rest ist halt mega umkämpft. Aber so ein richtiger Top-Contender lässt sich jetzt aus dieser Gruppe halt auch nicht festmachen.
Das denke ich auch. Und vor allem overrated, da zieht man ja dann auch immer den Vergleich zum Osten. Wenn wir jetzt die Teams Power ranken, dann sind die Top 3, in welcher Reihenfolge auch immer man das dann ranken möchte, definitiv OKC, Boston und Cleveland aktuell. Und sind dann die nächsten, also aktuell müsste man wahrscheinlich die Clippers auf 4 haben. Mhm. Und dann kommen Lakers, Wolves, Warriors. Wann stößt denn da überhaupt das nächste Ost-Team rein in dieses Ranking?
Ja, und welches ist es? Sind es dann schon die Pacers? Also, sind es die Knicks?
Ja, genau. Also ich denke, du kannst den Case machen. Gut, in den Top 3 sind 2 Ost-Teams dabei. Aber danach kommen dann halt 3 oder 4 West-Teams. Und letztendlich sind dann eben 4 der Top 6 oder whatever. Oder sogar 5 der Top 7. Kann man halt den Case machen, dass das West-Teams sind. Deswegen.
Das erinnert mich an die Kritikpunkte der Lakers in der Bubble vor dieser Miami-Serie, wo alle gesagt haben, ey, die beiden besten Spieler haben die Lakers. Aber Spieler 3 bis 8, die sind in Miami. Und deswegen wird das eine richtig geile Serie. Ich erinnere mich. Fun times.
Ja. Lass uns weitermachen.
Mit einer Frage von Nils. Was hätte man euch geben müssen, um Luca zu traden, angenommen ihr wärt der General Manager?
Na, Anthony Davis, oder? Also das.
Ja, mit Max Christie.
Persönlich jetzt gereicht, ein Defense.
Ein Pick. Oder einer.
Ja, Defense wins Championships, ja. Bekanntermaßen. Also, nee, ich hätte nie im Leben Luka Doncic getradet, außer 2 Szenarien. A, ich bin irgendwie aus irgendeinem Grund der Meinung, ich muss in einen Rebuild gehen und ich möchte das meinem treuen Franchise-Spieler nicht antun. Oder B, Luka signalisiert, entweder fordert einen Trade, das wäre natürlich die krasse Variante, oder signalisiert vorzeitig, er möchte diese Extension im kommenden Sommer nicht unterschreiben. Selbst da würde ich dazu tendieren zu sagen, okay, dann mach mal. Also ich möchte erst mal sehen, dass du zig Millionen, 300 Millionen, was weiß ich, auf dem Tisch liegen lässt. Aber das wären die 2 Szenarien. Im ersten Szenario Rebuild, würde ich Wemby nehmen im Gegenzug. Oder, wenn dann die Draft Lottery passiert ist, ein riesig großes Paket rund um den Number One Pick. Wenn ich die Sicherheit habe, ich bekomme Cooper Flagg, dann könnte ich auf dieses Team zugehen. Sagen wir, es sind die Wizards. Und dann würde aber natürlich nicht dieser Number One Pick reichen, sondern noch 2, 3 gute Spieler oder junge Spieler und eine ganze Schubkarre voll mit Picks. Das wäre die Rebuild-Variante. Würdest du das sehen, diese beiden Szenarien? Und da habe ich dann auch über Spieler wie Edwards nachgedacht, wie SGA nachgedacht, die auf einem ähnlichen Level sind wie Luca, die aber ein paar Jahre jünger sind. Ich glaube aber, das sind keine Rebuild-Spieler. Dafür sind sie dann doch ein Tick zu fortgeschritten und zu alt. Also ich glaube nicht, dass Anthony Edwards Bock hat, zu dem Rebuilding-Team jetzt gerade getradet zu werden.
Ich habe gar nicht.
Wemby natürlich auch nicht, aber der ist halt so jung. Da kannst du sagen, komm.
Ich habe überhaupt nicht über verschiedene Szenarien jetzt nachgedacht, sondern ich habe das in der aktuellen Situation betrachtet, in der sich die Dallas Mavericks quasi befunden haben. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber also das wären doch dann die beiden Szenarien. Also ein normal denkender GM hätte ja Luka Doncic wahrscheinlich gar nicht getradet und wenn dann in wegen einem dieser beiden Szenarien.
Ja, Wemby und das war's. Also gerade wenn man bedenkt, dass es bei diesem Trade nicht nur darum ging, ist man sportlich besser geworden oder schlechter oder hat man sich für die Zukunft besser aufgestellt, sondern auch in Anbetracht dessen, was Luca offensichtlich bedeutet hat und immer noch bedeutet für die Fanbase und für die City, was ja Nico Harrison so nicht hat kommen sehen, wie er selber auch zugegeben hat mittlerweile.
Das haben wir alle nicht kommen sehen. Also das hat mich schon auch überrascht. Dass
wirklich?
Nein, natürlich nicht.
Ja, okay, gut. Das, wenn man das mit einbetrachtet, dann muss es ja nochmal ein heftigerer Gegenwert sein. Und ich glaube, dass Mavs-Fans ähnlich reagiert hätten, wenn man die Hälfte aller Picks von OKC irgendwie bekommt. die die haben. Oder wenn man den ersten Pick im 2025er NBA Draft bekommt. Mal angenommen, die Saison wäre jetzt so verlaufen, dass Dallas irgendwie, keine Ahnung, in der ersten Runde oder so ausgeschieden wäre, wieder mit Verletzungen zu kämpfen hätte oder so. Und dann hätte man gewartet, wer den ersten Pick bekommt. Und dann hätte man halt Luca für den ersten Pick und noch andere Picks und junge Spieler für die Salaries und so getradet. Dann wäre das vielleicht nicht so ein gigantischer Aufschrei gewesen, aber das wäre halt trotzdem... Ich glaube, dass Luca so viel bedeutet, dass wenn du da nicht Wembanyama für bekommst, dann spielt es halt keine Rolle. Deswegen, ich glaube nicht, dass es groß irgendetwas geben würde, gegeben hätte, was mich dazu bewegt hätte, einen Jahrhundertspieler zu traden, der vorhat, seine ganze Karriere bei meinem Team zu spielen. Außer du kriegst halt Wembanyama irgendwie dafür. Wobei ich mich dann gefragt hätte, was ist mit Wembanyama los, wovon ich vielleicht nichts weiß. Warum traden die Spurs Victor Wembanyama? Aber es ist vielleicht jetzt ein radikalerer Ansatz. Ich finde es gut, dass du das dann nochmal so ein bisschen unterteilt hast, aber selbst, also der Aufschrei für Anthony Edwards wäre auch nicht ganz so groß gewesen wie jetzt der für Anthony Davis, aber das hätte trotzdem für Riesen, das wäre auch ein Skandal, glaube ich, gewesen. Nicht ganz so großer, aber der Aufschrei bei den Dallas-Fans wäre ähnlich groß gewesen, weil die Liebe zu Luca ging halt einfach über das hinaus, was er auf dem Basketballparkett geleistet hat.
Ja gut, klar. Wie gesagt, ich würde nie im Leben Luka Doncic traden, aber der Aufschrei von der Fanbase wäre vielleicht trotzdem irgendwie da gewesen und die Enttäuschung. Aber wenn die Prämisse wäre, dass Luka Doncic entweder einen Trade fordert,
ja,
oder ganz klar sagt, ich werde nicht verlängern in Dallas, dann sind mir ja die Hände gebunden. Dann
ja, aber ist das ein realistisches Szenario?
Kann ja auch, nein, natürlich nicht. Aber das wäre das einzig realistische Szenario, in dem überhaupt ein Trade auf den Tisch käme. Eigentlich.
Okay.
für normale
Ich
hab
das jetzt
Menschen.
Halt nicht.
Deswegen habe ich mir drüber
ja,
nachgedacht.
Ja, ich habe das jetzt nicht mit in Betracht bezogen, ja, weil ich es halt nicht für ein realistisches Szenario irgendwie halte.
Ja, verstehe ich. Ich dachte mir halt, ich mache mit Gedanken drüber, weil sonst hätten wir halt auf diese Frage beide geantwortet.
Nein,
gar nichts. Vielleicht Wemby.
Ja, stimmt schon.
Also angenommen, Luca hätte wirklich einen Trade gefordert, dann wäre meine Liste schon ein bisschen länger gewesen. Dann hätte ich gesagt Wemby, dann hätte ich gesagt SGA, bei dem man den Case machen kann, er ist jetzt schon ein besserer Spieler und auch noch ein paar Jährchen jünger. Ich denke, ich hätte mich mit einem Paket rund um Jokic und Giannis auch zufrieden gegeben. Da hätte dann wahrscheinlich noch was dazu müssen, weil die beiden älter sind. Aber wenn dann mein Ziel ist, ich möchte trotzdem so relevant wie möglich bleiben und um eine Championship mitspielen, dann sind die beiden halt auch auf der Liste. Ich habe Edwards mit aufgeschrieben. Auch da vom Level her jetzt schon zumindest einigermaßen im selben Ballpark und halt jünger. Und wenn man dann ganz kreativ werden möchte, vielleicht dann noch so eine J-Dub plus Chat plus sehr viele Picks Geschichte. Das wäre dann wahrscheinlich auch noch so nah dran am Best Case, wie du da aus der Affäre noch irgendwie rauskommst. Aber das war's dann auch schon. Also für alles Weitere, selbst wenn Luca sagt, ich möchte hier weg, würde ich wahrscheinlich spekulieren und den Bluff callen und sagen, ja okay, dann unterschreib die Supermax Extension. Unterschreib den größten Vertrag in NBA-Geschichte nicht. Mhm. Will ich sehen, dass du das tatsächlich durchziehst.
Yes, sir.
Weiter geht's. Bei welchem Team würdet ihr Cooper Flagg am liebsten sehen? Hat Titus oder Titus gefragt.
Alter, ich habe mir die Teams angeguckt, die eine realistische Chance auf ihn haben. Und da ist eigentlich mehr oder weniger kein Team dabei, wo ich sage, Alter, Cooper Flagg, da sehe ich ihn. Das wäre eine echt coole Situation. Da könnte sich dann was richtig Geiles entwickeln. Also du hast Utah, da wäre er dann halt der einzige so richtig gute junge Spieler. Das würde Jahre dauern, relevant zu werden. Die Pelicans, gönnen wir das den Pelicans, die Anthony Davis kriegen, nichts draus machen, dann Zion kriegen, nichts draus machen.
Nope.
Und dann jetzt sollen sie Cooper Flagg kriegen.
Auf gar keinen Fall.
Nee.
Ich will auf keinen Fall, dass die Pelicans es schaffen, das nächste Generational Talent zu.
Dann hast du Portland, die mit einer der schlechtesten Optionen sind, weil die es halt wirklich einfach nicht schaffen, ihre Spieler gut zu entwickeln. Und da lieber irgendwelche Veterans im Team behalten, die dann den jungen Spielern nicht helfen, sondern ihnen noch den Ball aus den Händen nehmen. Du hast die Wizards. Cooper Flagg bei den Wizards. Auf gar keinen Fall. Die Hornets wäre vielleicht ganz cool, wenn LaMelo mal fit bleiben könnte, weil dann hättest du dieses Flagg, Miller und Ball-Trio. Das stelle ich mir ganz cool vor. Ja, die Sixers. Eventuell die Sixers. Ich will nicht dafür gecancelt werden, aber ich denke auch, es hätte was, wenn die Spurs Cooper Flagg kriegen würden.
Mhm.
So Wemby und Flagg, das hätte schon was. Es wäre halt mega unfair, wenn die Spurs jetzt auch die zweite Lottery in den letzten Jahren gewinnen mit so einem Spieler. Das wäre halt schon ziemlich unfair. Aber das hätte schon was. Wemby und Flagg und trotzdem noch all diese Picks und Fox zusammen jetzt. ich weiß nicht, da hätte ich halt gemischte Gefühle wahrscheinlich. Und in Philly ähnlich. Die sind halt einfach, also es hätte schon vielleicht auch ein Team verdient, was halt wirklich nicht gut ist. Aber dann hast du halt die Situation, dass Flag halt dann bei einem beschissenen Team ist. Oder du willst ihn halt bei einem Team, was schon gute Spieler hat. Und wo er dann halt auch gleich irgendwie Winning Basketball spielen könnte. Wobei dann halt, wie gesagt, natürlich die Frage ist, wäre es fair, wenn die Sixers, die jetzt einmal da unten landen, dann halt auch gleich direkt den Number One Pick in so einem Draft bekommen würden. Deswegen wahrscheinlich die Spurs und Sixers. Und wenn LaMelo mal fit bleiben könnte, dann würde ich ihn halt auch bei den Hornets vielleicht gerne sehen. Wie ist bei dir?
Ich wundere mich gerade ein bisschen. Ich habe die Lottery Odds laut Tankathon offen. War das nicht so, dass die Teams mit den 4 schlechtesten Records dieselben Chancen haben?
Ich dachte mit den 3.
Okay, ja gut, dann habe ich das tatsächlich falsch gehört. So ist es nämlich auf Tankathon. Also die mit den schlechtesten, die mit den 3, das sind Utah, Washington, Charlotte, haben jeweils 14%. Und die Pelicans dann mit 12,5 auf 4 schon eins drunter. Aber dann habe ich das einfach falsch im Kopf gehabt. Aber 12,5%, Philly dann auf 5 mit 10,5, Brooklyn auf 6 mit 9, Toronto 7,5, San Antonio 6%, Phoenix 3,8%, Portland 3,7% und dann wird es dann nochmal deutlich unwahrscheinlicher. Phoenix fände ich sehr witzig, weil der Pick würde nach Houston gehen und, oder ist der irgendwie protected? Ich glaube nicht. Aber das möchte ich jetzt kurz nachprüfen. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Aber das fände ich ein sehr interessantes Szenario. Cooper Flagg nach Houston.
Das wäre nice.
Ja, also der Pick ist unprotected. Habe ich jetzt gerade nachgeprüft. Das wäre sehr geil. Ich gehe mit dem Spurs. Klar wäre das irgendwo unfair und schade für andere Teams. Aber der Fit auf dem Papier ist schon ziemlich geil. Und ich fände Brooklyn ganz cool. So, dann kriegen die Nets endlich ihren großen Franchise-Spieler. Ich denke, auch das Nets-Team, das man jetzt rausgebracht hat in diesem Jahr und in den letzten Jahren und Jordy Fernandez als Headcoach und so, also die Nets haben schon viel Kompetenz an den Tag gelegt in den letzten Jahren, auch wenn wir zurückgehen zu diesem 2019er-Team mit D'Lo und Allen und Co. unter Kenny Atkinson. Also ich würde den Nets tatsächlich einigermaßen vertrauen, dass sie das nicht komplett verkacken, die Flag-Situation. Sie wären dann trotzdem wahrscheinlich nicht plötzlich super gut und könnten dann noch ein bisschen um ihn rumbauen, auch in den nächsten 2-3 Jahren in der Lottery. Das fände ich wahrscheinlich das coolste Szenario. Jetzt nicht unbedingt spielerisch, aber dass die Nets halt einen Franchise-Spieler haben in Big Apple und Flag dort natürlich direkt irgendwo ins Rampenlicht geworfen wird, aber ja trotzdem im Schatten der Knicks und so. Ja, also Houston via Phoenix, Brooklyn und San Antonio wären meine 3 Wunschszenarien für ihn.
Finde ich gut. Justus möchte gerne wissen, welche Nationen, abgesehen der USA, haben die beste Zukunft im Basketball?
Ich denke, wenn wir von der kurz- und mittelfristigen Zukunft reden, dann müssen solche Länder wie Serbien natürlich schon auch genannt werden. Ich denke auch die deutsche Mannschaft, einfach diese Länder, die in den letzten Jahren schon sehr erfolgreich waren bei den Turnieren und die jetzt nicht aus super alternden Stars bestehen. Aber ganz, ganz klar natürlich Frankreich zu nennen. Nicht nur wegen Wemby, sondern was da die letzten Jahre an Talenten in die NBA gekommen ist, allein jetzt in diesem Draft mit Saar und Risacher, in den Jahren davor mit Leuten wie Koulibaly, jetzt in diesem Jahr Noah Essenge, wie man ihn ausspricht, der bei Ulm spielt, Maxime Reynaud, Stanford an der Uni und Nolan Traoré, der in Frankreich spielt. Alle 3 aktuell so im Lottery Top 20 Dunstkreis genannt immer wieder. Das ist einfach Wahnsinn, was da aus Frankreich kommt in den letzten Jahren. Und wenn sich dieses Team, selbst wenn dann die Etablierten, wenn dann Gobert und Batum und Fournier, der ja auf FIBA-Level immer noch eine Rolle spielt, wenn die dann so langsam rausfaden und das Gershan Yabusele-Team wird. Nee, und dann Wemby übernimmt und die anderen Jungen übernehmen. Also ich denke, der französische Basketball hat eine ganz gute Zukunft vor sich, denke ich, kann man behaupten.
Ja, das ist die offensichtliche Antwort. Ich würde die Deutschen noch mit ins Spiel bringen, mit Wagner und Hartenstein und De Silva, die da im Kern die nächsten Jahre auch weiter relevant bleiben können. Die Kanadier haben jetzt nicht die allerschlechteste Zukunft mit jungen Spielern wie SGA und Nampart unter anderem. Aber ja, die Franzosen hier natürlich ganz klar, abgesehen von den Amis auf die 1.
Alright, was sind eure Lieblingsteams nach den Lakers und Hawks? Frage kam von Tim.
Orlando Magic. Ja, solange da die Deutschen noch so representen in Orlando, sind da jede Menge Sympathien auch von mir mit dabei. Gerade auch, weil die Magic einfach auch super nett sind zu Deutschen im Generellen. Ich war jetzt 2023 da, da waren sie super nice. Und jetzt dann mit der Gruppe in 2025, dass wir da noch aufs Parkett durften und generell wieder der Kontakt ist, da merkst du wirklich, da bist du gut aufgehoben und die kümmern sich und die feiern die deutschen Leute auch ab. Generell jetzt auch mit in München da mit dieser Watch Party, also dass sie da auch in Deutschland so ein bisschen was aufbauen wollen. Generell, das finde ich alles sehr, sehr cool. Das heißt, ich mag die Magic. Das ist allerdings natürlich sehr gebunden an Franz und Moritz und Tristan. Abgesehen davon natürlich irgendwo noch Sympathien für LeBrons ehemalige Teams Miami und Cleveland. Aber ansonsten, Dallas war halt immer wegen Dirk und Luca so noch eines der Teams, für die ich geroutet habe. Aber das hat sich jetzt auch so ein bisschen erledigt. Das heißt, ja, die Lakers auf die 1 natürlich und dann Orlando auf die 2 und dann irgendwo noch Miami und Cleveland aufgrund der History. Aber abgesehen davon, ja, gibt es da eigentlich keine weiteren Teams.
Ich muss sagen, bei mir gibt es das gar nicht so wirklich. Also ich bin Hawks-Fan, Sympathisant und danach sind es dann eher Spieler, die ich gezielter und mit mehr Leidenschaft verfolge und halt wechselnd, Saison zu Saison,
wer halt
Teams,
gerade
die
Favorit
ich dann
ist.
Irgendwie sympathisch finde oder...
Wer halt gerade Favorit ist auf den Titel.
Genau. Ich bin klassischer Erfolgsfan. Teams, die ich irgendwie entweder sympathisch finde oder besonders unterhaltsam zum Zugucken oder wie auch immer. Also das ändert sich wirklich. Jetzt diese Saison zum Beispiel verfolge ich die Thunder natürlich sehr gerne. Ich habe die Grizzlies sehr gerne verfolgt mit ihrer innovativen Offense. Und die Rockets finde ich einfach irgendwie geil. mit der Defense, mit Şengün, einer meiner Lieblingsspieler aktuell in der Liga, mit Amen und Co. Aber wie gesagt, das ändert sich wirklich Jahr zu Jahr, welche Teams ich da besonders gerne verfolge.
Mhm. Alright, dann vorletzte Frage von Joni. Wer ist euer Lieblingsspieler?
Der Klassiker haben wir, glaube ich, auch schon mal beantwortet an dieser Stelle. Bei mir entweder LeBron James oder Damian Lillard. Das sind die beiden, die mich am meisten begeistert haben in den letzten Jahren. Und ich denke, wenn ich mich entscheiden muss für einen, dann würde ich mich schon für unseren Glorious King entscheiden. Dieser Trend, dass da so AI-generierte zum Teil oder auch selbst generierte Covers von Songs, LeBron-themed, Social Media Gold mal wieder. Absolut yes. Genial, was da in den letzten Wochen so in meinen Algorithmus gespült wird.
Besonders nice war auch so diese zweiwöchige Ära, wo diese AI-LeBron-Postgame-Press-Conferences so viral ging. Das war auch ziemlich so cool. Witzig.
I'm telling my boy, I'm telling my homie Alexander the Great and I was telling you. Oh, genial.
Ah, nee, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, natürlich, LeBron auf die 1 und dann kommt lange, lange nichts und dann Luca. Also, und das ist schon vor dem Trade. Also, kann ich mich glücklich schätzen, aktuell. Das sind meine beiden Lieblingsspieler. Bei meinem Lieblingsteam spielen natürlich die Lakers Fanbrille, vor allem durch diesen LeBron-Move damals. Aber ich fand die Lakers davor schon sehr cool und sie waren davor schon an der Schwelle, mein Lieblingsteam zu werden. Das heißt, das hat alles sich ganz gut gefügt, dass jetzt dann LeBron zu den Lakers gegangen ist und dass jetzt der Luka-Trade kam. Also kann ich mich aktuell nicht beschweren.
Eine haben wir noch. Du darfst noch ein bisschen über die Staaten sprechen, wenn du Bock hast. Mathis hat gefragt, was war das Beste an deinem USA-Trip? Vermutlich meinte er jetzt dann den letzten nach Florida.
Kann sehr gut sein. Ich habe es eher so generell aufgenommen, diese Frage. Aber okay. Du hast recht, so wie es formuliert ist, ist es wahrscheinlich so auf den Trip bezogen. Aber das lässt sich auch mit auf diesen Trip beziehen. Ich würde es aufteilen, einmal in die berufliche Seite und dann die persönliche Seite, beruflich natürlich da vor Ort bei NBA-Spielen akkreditiert zu sein, ist eine riesengroße Ehre, die ich auch sehr zu schätzen weiß. Gerade weil ich 2 Jahre lang akkreditiert war, regelmäßig, und dann halt 1 Jahr lang quasi nicht in diesem NBA-System drin war und dann auch vor Ort war bei 15 Spielen oder so, ohne halt akkreditiert zu sein, was ein ziemlicher Rückschlag war. Was aber dazu gehört, dass ich es jetzt einfach umso mehr appreciate und auch zu schätzen weiß, dass es jetzt dieses Jahr wieder geklappt hat, bei den 17 Spielen, bei jedem Spiel akkreditiert zu sein, bei vielen dieser Spiele auch Tier 1 akkreditiert zu sein mit Kabinenzugang und da dann vor Ort die NBA zu covern und Content zu machen, mit den Spielern zu reden, in den Kabinen zu sein, auf den Pressekonferenzen zu sein, hautnah dabei zu sein, dass ist schon eine Erfahrung, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß und die mir einfach auch sehr viel bedeutet. Und aus persönlicher Sicht, und das ist hundertprozentig ernst gemeint, ist es für mich das Geilste zu sehen, wie sich die Träume der Reiseteilnehmer erfüllen. Und das meine ich vollkommen ernst. Das ist für viele der Jungs das erste Mal in den USA. Also wir haben auf jeder Reise so ein bis zwei Leute dabei, die auch schon mal da waren. Aber für den Großteil ist es das erste Mal. Für die allermeisten sind es dann auch die allerersten NBA-Games vor Ort. Und das bedeutet mir einfach super viel zu sehen, wie Leute, die Ewigkeiten darauf hingespart haben, die das seit Jahren machen wollen, die gesagt haben, ey, jetzt fasse ich mir ein Herz, jetzt mache ich das, jetzt buche ich hier, jetzt komme ich mit und erfülle mir den Traum, NBA vor Ort live zu sehen. Und wir waren ja beide früher in einer ähnlichen Situation und können uns beide zurückerinnern, was das für ein besonderes Feeling ist.
Mhm.
So, das, also für mich damals das erste Spiel der Lakers zu sehen nach Kobes Tod. Für dich war es halt super besonders, weil du halt gleich in den unfassbaren Luxus kamst, dir auf deiner ersten Amerikareise gleich mit mir ein Zimmer zu teilen.
Absolut. Das war auch nicht irgendwie LeBron zu sehen oder das erste Spiel, sondern das war das große Highlight. Ich hätte auch tatsächlich, wir haben uns ja die Nacht davor in Frankfurt schon ein Zimmer geteilt, hätte ich eigentlich auch dann direkt wieder abreisen können.
Genau. Also
der Sinn der Reise war dann nach dieser Nacht in Frankfurt bereits erfüllt.
Genau. Nein, und also wir wissen, was das für ein besonderes Feeling ist und wie die Vorfreude ist und was für eine coole Sache ist. Wir haben immer wieder Leute dabei, die, und da werde ich jetzt natürlich niemanden bei Namen nennen oder spezielle Beispiele, aber da fließen auf jeder Reise Tränen, wenn man an besonderen Orten ist, wenn man die New York Skyline zum ersten Mal von oben sieht, wenn man das erste Mal die Lakers Arena betritt, nachdem man 40 Jahre lang diehard Lakers Fan war. Das sind sehr emotionale Momente für die Leute und es macht mich super glücklich zu sehen, wie diese Leute, die sich eine Woche vorher noch nicht kannten, dann hier gemeinsame Erinnerungen fürs ganze Leben schaffen. Jetzt bei den Orlando Magic wurde uns die große Ehre zuteil, nach dem Spiel aufs Parkett zu dürfen für ein Gruppenfoto. Und ich weiß einfach, weil ich selber damals in der Situation war, was das für ein besonderer Moment ist für viele der Teilnehmer oder für alle der Teilnehmer. Und dass es Momente sind, die man sein Leben lang nicht mehr vergisst. Und das macht mich halt sehr glücklich, da die Leute so glücklich zu sehen. Das heißt, du hast die berufliche Perspektive, du hast diese private, also klar ist, die Leute glücklich machen auch irgendwo auch berufliche Perspektive, aber in den Momenten ist man halt einfach da der Homie, mit dem man halt diese Erfahrung macht und das macht mich halt super glücklich, wenn Leute sehr happy sind um mich herum und da gerade Sachen durchleben, von denen sie noch ihren Kindern erzählen irgendwann. Und das ist das Beste an diesen Trips.
Ich werde definitiv auch meinen Kindern und meinen Enkelkindern irgendwann am Kaminfeuer erzählen, damals, als ich Julius Schubert kennengelernt habe. Nee, schöne Worte. Ich denke, das lasse ich einfach so stehen und nehme euch mit in die Verabschiedung der heutigen Folge. Mehrback, natürlich, wie immer, nicht allzu knackig geworden, wenn wir hier über eure tollen Fragen diskutieren und philosophieren dürfen. Am Ende noch ganz, ganz kurz der Hinweis, wie immer, patreon.com/doublestepback, wenn ihr uns und unsere Arbeit hier unterstützen wollt. Da wird auch während den Playoffs einiges kommen. Anfang nächster Woche dann die erste Supporter-Folge. Auch da gibt es Supporter-Mailbags, wo es dann nochmal ein bisschen exklusiver und im kleineren Kreis ist und ihr eure Fragen da anbringen könnt. Ja, wer da Bock drauf hat, gerne mal vorbeischauen. Link, wie immer, in der Folgenbeschreibung alles zu finden. Wir danken euch recht herzlich, wie immer, fürs Einschalten und für euren Support und wünschen euch ein wundervolles NBA-Wochenende. 2 Playoff-Spiele jeweils, heute Abend und morgen Abend. Wahnsinn, ich hab Bock. Ich werde das zweite Spiel heute tatsächlich nur ein bisschen nebenher verfolgen, weil parallel Barça gegen Real Clásico Pokalfinale ist. Das muss ich natürlich mir primär dann reinziehen. Ich denke mal, was ist denn heute 21:30? Ist das dann
Thunder? Die ersten beiden Spiele sind ein bisschen wack, aber dann ab 0 Uhr kracht's dann heute Nacht.
Ja, ne?
Ja.
Warte, ich guck gerade kurz.
Ich bin in Dresden.
Genau, 19 Uhr Cleveland, Miami, 21:30 Thunder Grizzlies. Mhm. Und dann Nuggets Clippers und um 2:30 Rockets Warriors. Stimmt, du fährst nach Dresden jetzt gleich.
Genau, ich fahre jetzt gleich nach Dresden, werde die Folge im Zug dann schneiden und dann laden wir sie heute Nachmittag hoch. Heute Abend ist dann Dresden Titans Game, Saisonabschluss, jährliche Tradition, dass wir da am Start sind. 19:30, das heißt, wir verpassen sogar das erste Game direkt heute Abend. Und dann gucke ich, dass ich irgendwie durchhalte, weil die beiden letzten Spiele sind eigentlich schon somit die wichtigeren. Ich habe jetzt natürlich heute Nacht nicht viel gepennt. Da muss Holy dann regeln heute Nacht und dann geht's ja morgen auch schon wieder zurück, dass ich 21:30 dann wieder hier bin mit meinem Bruder, dann das Lakers-Game schaue. Also wird ein knackiges Wochenende jetzt, was bevorsteht. Was schon geil losging, weil gestern Star Wars Episode 3 im Kino lief. Es ist nämlich 20-jähriges gewesen. Und ich habe schon auf Instagram geschrieben gehabt, ich war noch nie in so einem vollen Kino. Also das größte Kino bei uns im Dessau, also der größte Saal in dem UCI-Kino, jeder Platz belegt.
Krass.
Ja, komplett crazy. Und war es wert, das mal on the big screen sich anzuschauen. Wir haben jetzt auch schon einige auf Instagram geschrieben, die jetzt auch da waren gestern. Ja, aber du bist nicht so ein Star Wars-Fan, oder?
Nee, okay, gar nicht. Gut. Ich kenne die originalen 6 Filme, ja, aber alles danach schon nicht mehr. Und selbst die haben mich dann damals, als ich sie angeguckt habe, nicht so super abgeholt.
Okay, dann hast du nicht alles richtig gemacht, aber ja, der dritte, das ist dann auch der eine, den man sich angucken kann, mal noch im Kino, 20 Jahre später.
Das ist mit dem Lava-Kampf am Ende zwischen Anakin und Obi-Wan und so. Okay, ja. Schön, ja. Hört sich doch noch einer coolen Erfahrung an. Und ja, das Wochenende hat es in sich, Leute. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Freude dabei. Und wir hören uns wieder im Laufe der nächsten Woche. Macht es gut, Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.